Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Herzlich willkommen zu Ausgabe 44. Kleine Schnapszahl, ohne dass wir einen Schnaps in der Hand haben. Zu Endzone, der DAZN NFL Talk. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass Flo Hauser mit dabei ist. Und schön, dass später auch Sandro Platzkummer mit dabei ist. Der wird heute unser Gast sein, wenn wir ein kleines bisschen über die New York Giants reden wollen, weil die ja dann in, Flo, jetzt muss ich überlegen, 2 Wochen in München sein werden? 2 Wochen? Eineinhalb Wochen?
Eineinhalb, ja. Nicht mehr lange.
So 2 Wochen raus, ist ja schon vorbei.
Schönen guten Tag auch von mir an Christoph Stadler und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du keinen Schnaps mitgebracht hast.
Offiziell habe ich keinen Schnaps mitgebracht.
Ja. Okay, jetzt zeichnen wir extra mal ein bisschen später am Abend auf und müssen wieder, naja, egal, das soll hier nicht Thema werden. Nee, wird interessant, wir wollen heute mal ein bisschen was machen, weil wir die Halbzeit der Saison erreichen sozusagen, dass wir durch die Divisionen fliegen. Wir werden uns nicht allzu lange bei den Teams aufhalten, sonst sprengt das wieder mal den Rahmen, das kennt ihr mittlerweile ja von uns. Nichtsdestotrotz wollen wir da in beiden Conferences durch die jeweiligen 4 Divisionen mal durchfliegen und haben dann eben dazu auch Sandro Platzkummer dabei und ein Game of the Week, was wir an der Stelle noch nicht verraten wollen.
Man sich's aber denken kann. Nee, dann lass uns da gleich reingehen und keine Zeit verlieren. Es ist als erstes in meiner Liste die NFC South und ihr könnt daheim vielleicht, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht da einfach die Standings auf, dann ist es einfacher. Trotzdem lese es mal kurz vor. Die Falcons stehen 5-3, die Bucks stehen 4-4, die Saints stehen 2-6 und die Panthers stehen 1-7. Ja. Womit wollen wir anfangen? Vielleicht mit Carolina, das Pferd von hinten aufzäumen. Diontae Johnson, welche Überraschung, wurde getradet und wurde nach Baltimore abgegeben. Die tauschen dann einen 5-Runden-Pick und einen 6-Runden-Pick, aber Diontae Johnson spielt jetzt für die Baltimore Ravens. Dass er geht, glaube ich, ist keine Überraschung. Baltimore, boah, war jetzt gar nicht unbedingt so meine Nummer 1, wenn ich ehrlich bin.
Nee, bei mir tatsächlich auch nicht. Sehr verwunderlich und interessant ist halt, und so kann es in der NFL einfach mal laufen, von einem oder von dem schlechtesten Team der NFL plötzlich zu einem Contender, auch wenn die, da werden wir auch noch drüber sprechen, über die AFC North zuletzt vielleicht ein paar Problemchen hatten. So kann es mal laufen für einen Diontae Johnson. Und mehr, ehrlicherweise, ist zu den Carolina Panthers, außer dass Bryce Young vermutlich erneut starten wird, trotz einem gesundeten Andy Dalton, nicht zu sagen, oder?
Nee, Diontae Johnson, machen wir dann nochmal kurz ein bisschen, was der sportlich für die Ravens bedeutet, wenn wir bei den Ravens sind, weil ich glaube, da macht es mehr Sinn. Saints können wir im Moment ausklammern, da ist schottendicht. Tampa Bay natürlich bitter, durch die Niederlage gegen die Falcons haben sie jetzt den Tiebreaker gegen die eben verloren. Muss man schon sagen, die Falcons werden die Division ziehen, wenn sie sich nicht ganz doof jetzt anstellen.
Total, die Falcons haben 4 ihrer bisherigen 4 divisionsinternen Spiele gewonnen, also stehen da 4-0, was den Tiebreaker betrifft, sind aber mit dem Rekord ja eh schon mit 5-3. Einen vorhaben, eine 70- oder 71-prozentige Chance, die Division zu gewinnen. Also dementsprechend sollte da eigentlich nichts mehr anbrennen, außer sie brechen total ein, waren auch ein bisschen glücklich im Vergleich zu anderen Teams, keine großen Verletzungen, das muss man auch sagen. Und Christoph, vielleicht deine Meinung bei den Falcons. Kirk Cousins hat Anfang der Saison gesagt, wir brauchen ein paar Wochen. Und genau nach diesen paar Wochen hat es dann angefangen zu klicken. Ich rede vor allen Dingen vom Passing Game der Offensive. Das sieht bei den Falcons richtig gut aus. Also man kann davon ausgehen, dass sie die Division gewinnen werden, oder?
Ja, Kyle Pitts ist jetzt auf einmal, was heißt auf einmal, er ist jetzt drin in der Offense, wo es am Anfang echt nicht gut aussah. Aber ja, Kirk Cousins hat es ja schon angekündigt, dass man ein bisschen Zeit braucht, was irgendwo auch normal ist. Cousins kommt selber vom Achillessehnenriss zurück. Der ist neu als Quarterback mit dabei. Du hast einen neuen Head Coach, neuen Offensive Coordinator. Ist klar, dass das alles ein bisschen Zeit auch braucht, wissen wir auch, in der NFL gibt's keine Zeit, aber ich glaube, durch die direkten Duelle vor allem sind sie jetzt auf einem guten Weg. Alles andere wäre Quatsch, da zu tippen in der Division.
Ja, definitiv. Also da hat sich die Sachlage leider ein bisschen geklärt, nachdem die Bucks ja eigentlich einen recht guten Eindruck gemacht haben, aber eben mit Evans und Godwin auch Pfeiler verloren haben. Sollen wir weitermachen mit dem Westen in der NFC?
Bei du dem finde ich sehr spannend.
Das Falcons-Spiel noch ansprechen gegen die Cowboys, oder?
Ach so, nicht? Stimmt. Ja, natürlich, klar.
Sonntag 19 Uhr gesagt, ist schon ein heißes Spielchen.
Sorry, ich hatte doch schon
Schnaps. nee, leider nicht. Ja, total. Ich finde vor allen Dingen, weil ich glaube, auch wenn die Cowboys in letzter Zeit ja schwach waren, muss man ehrlicherweise sagen, dass für die Falcons nochmal so ein Spiel ist, genau zur Hälfte der Saison. Okay, wir sind wirklich genau das Team, was diese Division im Süden gewinnen wird, aber auch in der NFC generell sind wir ein gutes Team und werden diese Saison etwas mitsprechen. Und für die Cowboys, später in der NFC East natürlich mehr, ist es ein wichtiges Spiel, um genau so ein Team mal zu schlagen und zu sagen, wir sind wieder da, ihr dürft uns nicht abschreiben, auch wenn das grausam auch von den Statistiken in der Historie von den Cowboys in letzter Zeit war. Deswegen finde ich dieses Spiel sehr, 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 sehr spannend. Aber vor allen Dingen aus der Falcons-Sicht tatsächlich.
Ja, weil wenn wir sagen, du willst Divisionssieger sein, dürfen dieses Jahr die Cowboys kein Stolperstein sein. Ich meine, bei denen fehlt, so wie es ausschaut, Micah Parsons auch für diese Partie. Darren Bland wurde jetzt dann wohl auch von der Injured Reserve Liste geholt, könnte also spielen. Trotzdem fehlt bei den Cowboys ein DeMarcus Lawrence, also da ist die Saison eh vorbei. Da sind schon Problemchen mit dabei, was die Defensive anbelangt. Und Micah Parsons wäre natürlich ein Gamechanger und würde auch Kirk Cousins das Leben deutlich schwerer machen, weil zu Fuß ist Cousins immer noch wie ein alter Mann unterwegs. Also das wirkt immer so, als ob er so Forrest Gump-mäßig seine Stützen wegschmeißt und dann loslegt. Also er läuft schon ganz schlecht. Also der kann nur in der Pocket was machen. Ja. Wenn der einen Meter rausrollen muss, ist es vorbei. Der kann da nichts machen, weil er nicht beweglich ist. Das ist krank, das immer wieder zu sehen. Aber sie haben sich darauf eingestellt, es funktioniert. Ich glaube auch, dass diese Cowboys-Defense extrem attackieren werden. Die Cowboys, auch nichts Neues, die können laufen, nicht stoppen. Bijan Robinson wird immer besser, finde ich. In den letzten 4 Spielen hat er jetzt so 81 Rushing Yards pro Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass er das deutlich steigern kann gegen die Cowboys. Ich sehe schwierig, auch wenn Bland jetzt dann spielen sollte nach einer langen Pause, wie willst du die Offense stoppen? Ich sehe es nicht.
Und vor allen Dingen Bland erstens A, nach einer Verletzung, B, hat er schon immer einiges an Yards zugelassen, auch wenn er wirklich Interceptions und sowas hatte, und das können die Falcons halt eben gerade im Moment und die Cowboys auch nicht, wenn wir über den Lauf in der Verteidigung sprechen von den Cowboys, aber auch zuletzt im Passspiel immer wieder große Lücken gezeigt, außer im vierten Viertel, das reicht dann eben nicht. Deswegen glaube ich wirklich, wenn die Falcons da mit 2 Scores oder sowas gewinnen, dann weiß jeder jetzt und vor allen Dingen die Falcons selbst, sie sind eine größere Nummer in der NFC hinter den ersten 3-4 Teams. Und ich sage jetzt 4, weil sie natürlich einer der ersten 4 sein werden als Divisionssieger, aber rein vom sportlichen Erfolg her. Also da freue ich mich sehr, sehr drauf. Könnte mir durchaus vorstellen, dass die Erwartungen an den Falcons danach ordentlich wächst, je nachdem, wie das Spiel ausgeht.
Ja, ich sehe halt bei den Cowboys wirklich nur eine Chance, dass Prescott und Lamb sich 5-mal finden für einen Touchdown oder keine Ahnung was. Der Passer von den Falcons, der ist schon ziemlich mau. Die haben erst 6-6. Die haben wahnsinnig wenig Pressures, die Pressure Rate ist wirklich schlecht, dass du irgendwie sagst, okay, Prescott hat so viel Zeit, dass er einfach CeeDee Lamb findet, weil er muss ja CeeDee Lamb finden. Es ist wurscht, ob dann Rico Dowdle wieder gesund ist oder nicht. Es kann nur die Prescott-Lamb-Connection sein. Und ich habe eine ganz coole Statistik gelesen. 18 Punkte wird in dem Match entscheidend sein. Also 3 Touchdowns ist die magische Grenze. Atlanta, wenn sie mehr als 18 Punkte haben, 5-0. Dallas, wenn sie mehr als 18 Punkte zulassen, 0-4. Also, sobald wir bei 18 Punkten sind, wissen wir, in welche Richtung es geht, wer das Spiel gewinnen wird.
Okay, bin ich gespannt. Hatte übrigens auch nochmal, weil ich die Cowboys ja kommentiert hatte gegen die Niners, 40 Spiele in Folge hatte CeeDee Lamb immer mindestens 4 Catches oder mehr, ne? Das wollte ich nur nochmal mitgeben. Also den wird er finden und finden müssen.
Er braucht ihn. Es gibt keinen anderen. Er braucht ihn.
Aber ja, lass uns, da kommen wir später dazu, weil wir ja auch Sandro Platz kommen, dann mit der NFC East und einem Team ja nochmal genauer draufschauen werden. Deswegen machen wir im Westen jetzt weiter. Jetzt sind wir, glaube ich, soweit. Außer ich habe noch was vergessen.
Nein.
Würde mich nicht wundern, aber okay. Und da, Christoph, ich finde es sehr, sehr spannend, weil auch da gerne nochmal mitgebend, wie es da aussieht. Arizona führt die Division an mit 4 Siegen, 4 Niederlagen. Dann beide Teams mit dem gleichen Rekord dahinter. Erst die Niners, dann die Seahawks.
Und auch 4-4,
genau. Genau, und als letzter dann die Los Angeles Rams mit 3 Siegen und 4 Niederlagen. Das heißt, da ist alles komplett offen. Und ich weiß nicht, ob wir da auch von hinten starten wollen, denn es wird eigentlich das wichtigste Spiel aktuell in dieser Phase, denn die Los Angeles Rams treffen auf die Seattle Seahawks im direkten Duell.
Ja, du darfst dir halt da keine Fehler erlauben. Sonntag 22.25 Uhr ist dann auch wieder Teil der Endzone. Und da freue ich mich auch tatsächlich sehr, sehr drauf, weil also der verliert, ist natürlich nicht raus, weil es eng ist, aber du kannst dir, was Tiebreaker anbelangt, da keine Niederlagen erlauben, um ehrlich zu sein. Und bei den Rams ist es natürlich alles wieder positiver, weil Cooper Kupp zurückgekommen ist, hatte gleich einen Touchdown-Catch. Puka Nacua war sehr überraschend, dass er wieder mit dabei ist. Der hatte über 100 Receiving Yards. Also diese Offense ist einfach ganz was anderes, wenn die beiden mit dabei sind. Du bist nicht alleine von Kyren Williams abhängig. Ja, und bei Seattle, großes Fragezeichen, der DK Metcalf, können wir heute Mittwochabend noch nicht sagen, ob er spielt oder nicht spielt. Mike McDonald ist wohl sehr optimistisch, dass er spielt. Sie brauchen ihn, glaube ich, auch, weil diese Secondary der Rams ist ja schon angreifbar. Ich finde, die D-Line macht einen guten Eindruck, wenn wir eben immer die Messlatte haben. Aaron Donald ist nicht mehr da, also kann sie nur schlechter sein. Ich finde aber, die D-Line mit den Jungen macht das echt gut. Die Secondary ist dann anfällig und die ist halt anfällig, wenn auch ein Metcalf mit dabei ist. Das wäre für die Seahawks in dem Matchup schon ein Schlüssel, dass der fit ist.
Total. Und ich finde auch, dass das noch dieses eine Thema ist, warum es bei den Rams aktuell so aussieht, wie es aussieht. Ich meine, sie haben ja auch divisionsintern immerhin auch gegen die 49ers zum Beispiel gewonnen. Mhm. Aber die Frage, die ich mir da auch stelle, das schließt daran an, was du gesagt hast, ob die Defense gut genug ist, um bis zum Ende der Saison dann auch wirklich ein Playoff-Team zu sein, wenn in der Offensive, du hast es angesprochen, alle wieder fit sind. Sie hatten gute Spiele, auch gegen die Vikings zum Beispiel, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das sah richtig gut aus insgesamt, auch über die vier Vierteln, als auch in allen drei, ich sage ja immer, Ketten in der Defense. Aber das wird für mich entscheidend sein. Und sie treffen eben auf die Seattle Seahawks, die Passing-Yard-Leader sind der Liga, die aber ehrlicherweise trotz einem Sieg in den letzten vier Spielen ordentlich auf die Mütze gekriegt haben und sich irgendwie selber im Weg stehen. Also da ist ja so viel, was gerade nicht passt. Du weißt, worauf ich anspreche. Und das bin ich echt gespannt, wenn es da dann gegen die Rams am Anfang vielleicht wieder nicht läuft oder du in einem Rückstand hinterherlaufen musst, was gegen die Rams-Offensive durchaus möglich ist, dann könnte das wieder ja ein richtig übler Sonntagabend werden für Seattle.
Ich wachs mal ganz ketzerisch in der Division. Geht's da um eine gute Defensive? Die Cardinals, schlechte Defensive, gute Offense. Die Niners tendenziell auch eher enttäuschen, müssen über die Offense kommen. Die Seahawks und die Rams, haben wir gerade schon angesprochen, kommen sicher nicht über die Defensive zum jetzigen Zeitpunkt. Oder? Also ich glaube, in der Division geht's, also du musst Erster werden, Ende aus. Und da geht's wahrscheinlich nicht drum, dass die Defense deine Parade-Unit ist, weil...
Aber genau da liegt ja die Chance, wenn es bei den anderen auch nicht
ist. Ja, aber es sind halt einfach nicht gute Defenses, Ende. Auch die Niners sind ja irgendwie enttäuschend, natürlich auch durch Verletzungen, aber auch da ist es nicht so gut, wie man es erwartet hätte von einem Contender. Und das sind sie so im Moment dann... einfach nicht. Ich meine, bei den Niners, um vielleicht die Brücke zu schlagen, Christian McCaffrey soll wohl nach der Bye Week eine sehr realistische Chance haben, wieder dabei zu sein. Shanahan, der Coach, hat gemeint, sie schauen jetzt mal, wie es in der Woche läuft. Hatte jetzt aber mal keine Rückschläge und ist im Zeitplan, was ja vorher definitiv nicht der Fall war. Er musste extra nach Deutschland auffliegen. Und natürlich, wenn McCaffrey dabei wäre in der Red Zone, ja, das würde schon ganz anders wieder ausschauen, dann wären die Niners schon wieder favorisiert. Aber ich glaube, dass diese Division bis zum Ende knapp wird und bei den Cardinals schaut Murray wirklich richtig gut aus, so wie er in dieser MVP-Saison aussah, bevor er sich verletzt hat. Die Defense ist halt Mist, ist einfach so. Und deswegen, du darfst dir eigentlich keine Fehler erlauben in den direkten Duellen.
Ja, und genau da sieht es ja so aus. Und ich finde eben auch, dass nach der Bye-Week, die Niners haben ja jetzt eine Bye-Week, die könnten dann richtig unter Druck stehen. Also, weil wenn die wiederkommen und die Rams haben, gewinnen zum Beispiel jetzt gegen Seattle, dann stehen die Rams vor den Niners, dann steht nur noch Seattle hinter den Niners und die Cardinals sind ja auch noch schon davor.
Cardinals spielen gegen die Bears am Sonntag, 22.05 Uhr, kann man auch gewinnen, also die könnten 5-4 gehen, dann wäre Seahawks 4-5 und die Rams wären auch 4-4, also ja, die Niners, das ist kein Zuckerschlecken in diesem Jahr.
Total, aber ich glaube tatsächlich auch, dass wir dann noch sehr viel Bewegung sehen werden. Mal ist der vorne, denn auch die Cardinals, du sagst, das sind für mich so ein Team, mal gut, mal schlecht, dann gewinnen sie wieder mal ein Spiel mit einem Punkt Vorsprung, ganz knapp, jetzt ja gegen die Dolphins dann ja auch, dann sind sie mal wieder komplett Grütze und verlieren deutlich.
Ist eine Wundertüte.
Das ist total nicht greifbar, also sehr, sehr sehr schwer zu prognostizieren, das Ganze. Und am Ende des Tages haben alle gerade um die 30-35% Chance. Ja, das ist bei vier Teams dann natürlich irgendwie schwierig, aber das wird schon fett. Also da kommen noch ganz, ganz interessante Spiele auf uns zu, denke ich.
Ich freue mich mit Kyren Williams in meinem Fantasy-Team, glaube ich, gegen die Seahawks. Bin ich ganz, ganz optimistisch gestimmt. Der muss auch für zwei abliefern, weil ich keinen zweiten Running Back habe, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, okay, ja, das wollen wir nicht. Ja,
weil Najee Harris und Jordan Mason der Bye-Weeks sind, wer schaut denn auf die Bye-Weeks? Egal.
Fühle ich total. Najee Harris habe ich in einer anderen Liga. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Sollen wir im Norden weitermachen, denn auch das ist eine spannende Division. Die Detroit Lions führen die NFC North an mit 6 Siegen und einer Niederlage, dahinter Green Bay Packers mit 6-2. Dann die Vikings mit 5-2 und dann die Bears mit 4-3. Also nach wie vor alle vier Teams mit einem Winning-Record unterwegs und sehr, sehr spannend. Vielleicht auch da mit den Bears beginnen. Kurze Ausführung. Wir haben es letzte Woche ja schon mal gesagt, das müssen wir nicht nochmal tiefergreifend machen. Die haben sich in den letzten 3 Wochen total entwickelt. Viele sprechen immer über diese Defense, die sich nochmal verbessern kann und schon wie eine Playoff-Defense aussehen kann. Aber auch die Offense hält jetzt tatsächlich Schritt. Mit Caleb Williams bin ich sehr gespannt, ob sie diese Formkurve wieder in die richtige Richtung bewegen können und dann es auch in dieser NFC North spannend machen und ob am Ende wirklich alle vier in den Playoffs auftribbeln werden. Das hängt natürlich auch an den anderen Teams.
Bears haben halt eine riesen Chance liegen lassen gegen die Commanders. Ein Spiel, das du eigentlich gar nicht gewinnen darfst, dann gewinnst du es eigentlich und verlierst es mit einer Hail Mary. Also, das war aus Bears Sicht extrem bitter, weil das ist eine Niederlage, die darfst du dir in der Division nicht erlauben. Deswegen glaube ich, dass die Bears da vermutlich trotz richtig guter Defensive und entwickelnder Offensive sich den vierten Platz da holen werden. Ich glaube, die anderen davor sind zu gut. Ich glaube, dass wir da schon die Rangliste haben in der
Glaubst Division. Glaubst du, das aktuell ist so ein Momentum-Ding jetzt gewesen auch von den Bears, wo ja auch viel drüber gesprochen wurde, die feiern schon mit den Fans und so und bla bla bla?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, weil es eine junge Truppe ist, die werden Fehler machen. Natürlich war das seltenst dämlich, brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber vielleicht ist es sogar auch ein gutes Momentum mal für so eine junge Truppe, so eine, Kack-Erfahrung zu machen. Aber die anderen sind dann einfach zu gut in der Division. Da darfst du dir sowas nicht erlauben.
Das ist absolut richtig. Vollständigkeit halber, die Bears spielen jetzt gegen Arizona, die wir ja gerade hatten. Also ein NFC-internes Duell in der Conference. Auch das durchaus spannend. Und wir haben es ja schon gesagt, Wundertüte. Und das sind die Bears am Ende des Tages ja auch irgendwo. Die Minnesota Vikings, Christoph, sind sie für dich immer noch in den, wir haben ja letzte Woche mal über diese Top 3 gesprochen, immer noch im Kreis der NFC. Die haben zuletzt ordentlich federn lassen müssen, muss man ja leider sagen, weil wir darüber gesprochen haben.
Ja, ich habe weiterhin, wer jetzt letzte Woche gehört hat, ich habe weiterhin keine Nummer 3 in der NFC, ich bleib dabei, deswegen würde ich es einfach den Vikings geben, egal. Was ganz spannend ist, die haben sich von den Jaguars einen Left Tackle geholt und das ist wirklich spannend. Cam Robinson geben den 5th-Runden-Pick 2026 ab, der könnte noch zum 4th-Runden-Pick werden, hängt von der Spielzeit ab, ist aber auch völlig egal, weil die haben einen Left Tackle gebraucht, nachdem der Christian Derrison sich verletzt hat, Saison aus, und das ist ein ganz harter Schlag gewesen mit Kreuz- und Innenbandriss. Ist dein bester O-Liner raus. Jetzt hast du mit Robinson keinen 1-zu-1-Ersatz geholt. Ich glaube, das ist auch völlig klar. Aber ich finde einen absolut soliden Ersatz für den jetzigen Zeitpunkt der Saison. Laut PFF hat in den letzten 4 Spielen 2 Pressures zugelassen und keinen Sack zugelassen. Muss man dazu sagen, der war jetzt bei den Jaguars aber entbehrlich, weil die jetzt letzte Woche schon Walker Little haben spielen lassen. Der wurde vor 2 Wochen eigentlich schon rausgenommen im Spiel. Jetzt hat er gar keinen Snap gesehen, war dann damit auch sehr unglücklich. Wenn er nicht startet, will er nicht spielen. Deswegen, ich glaube, für beide Seiten eine gute Lösung. Und für die Vikings, gemessen an den Umständen, als Left Tackle, finde ich es einen guten Trade, wenn ich ehrlich bin.
Muss ich auch sagen, weil O-Liner sind ja, wenn man die tradet, vor allen Dingen in der Saison, normalerweise sehr, sehr teuer. Also wenn du einen Left Tackle, das ist ja die wichtigste Position oder die wichtigste Position in der Offensive Line, sehr, sehr schwer zu kriegen. Cam Robinson, sage ich jetzt ehrlich, von den Leistungen bisher, auch wenn er ein gewisses Niveau hat, hat er mich nie so wirklich umgehauen, auch wenn die Statistiken nicht verkehrt sind. Aber wie du sagst, wenn man den Markt anguckt und was man dafür abgeben kann, ist das absolut gut und kann die Saison am Ende des Tages mit dieser Offensive Line vor Sam Darnold auf jeden Fall retten. Weil wenn du den zweiten, dritten Backup dir angeguckt hast, das war jetzt nicht wirklich top.
Ja, David Castleberry und Blake Brendle wären die Alternativen gewesen. Also dann nehme ich Cam Robinson
und dafür. Übrigens auch verletzungsanfällig, ja, muss man auch dazu sagen, die beiden Herren. Also deswegen macht das absolut Sinn. Und ich würde es mir wünschen, wenn meine Prediction aus Woche 1 wirklich kommt und die halt einfach wieder auf die richtigen Pferde setzen, die Wikinger auf die richtigen Schiffe fahren, die richtigen Segel setzen und die Spiele wieder grandios gewinnen. Weil die Defense habe ich immer noch sehr, sehr hoch. Und ja, am Ende des Tages, also mindestens 3 in dieser Division, und da sind eben dann für mich die Vikings am Start, kommen da in die Playoffs.
Würde ich auch sagen,
ja. Immer noch die viertmeisten Sacks, das sieht alles in der Defense gut aus. Also insofern.
Ja, und Detroit, Green Bay, Detroit, verpacken wir es einfach als unser
Game of the Week.
So sieht's mal aus. Das ist mal ein richtiges Spitzenduell, Detroit Lions.
Das Spiel, welches dann also?
Ja, die Detroit Lions gegen die Green Bay Packers mit einer Gemütslage. Die Rivalität ist wieder voll da, weil es auch sportlich um richtig was geht. Da ist noch eine Rechnung ein bisschen offen aus dem vergangenen Jahr mit engen Spielchen, mit Jubelarien etc. Darum soll es nicht gehen. Rein sportlich, wie man aktuell ist. Es geht um den Nummer 1 Spot in der NFC North. Denn sollten die Packers gewinnen, hat man dann natürlich den gleichen Rekord wie die Detroit Lions und hat aber gegen die Lions dann eben dementsprechend schon mal gewonnen. Das würde groß helfen. Die Frage ist, die ich mir stelle, können das die Packers schaffen, jetzt gegen die Detroit Lions dieses Spiel zu gewinnen? Ich rede davon, dass die Packers 1 brauchen und wirklich nur 1. A, einen gesunden, oder als wenn ich sage ich nur eins und dann fange ich mit A an, das ist eigentlich Quatsch, ne? Also zwei Sachen. A, einen A. gesunden und B, einen guten Jordan Love. Denn die Defense, glaube ich, die hat's im Kreuz, den Lions auch Paroli zu bieten, aber ich glaube wirklich, die brauchen, und das hat man im Spiel der Titans gegen die Lions letzte Woche gesehen, eine Offensive, die auch in jedem Drive den Ball mal mindestens in Scoring-Reichweite bewegen kann. Und da hatten die Packers in letzter Zeit immer mal wieder so ein paar Plays drin und ein paar Drives drin, wo ich sage, tricky die Nummer. Ich glaube, das Wichtigste wird für die Green Bay Packers sein, die Offensive auf den Platz zu bekommen.
Also erstmal, wie du sagen würdest, zwei Sachen. A, es findet in Green Bay im Lambeau Field statt. B, zweitens muss ich jetzt sagen, Sonntag 22.25 Uhr als Einzelspiel live bei uns auf der Zone und natürlich auch in der NFL Endzone. Und ich gehe da mit, aber also du musst mit der Offense und den Lions mithalten können. Nur ich stelle mir die Frage, wie will Green Bay diese physische Lauf-Offense der Lions, wie will irgendein Team in der NFL diese physische Lauf-Offense der Lions stoppen? Die haben bislang immer mindestens 116 Rushing Yards gehabt. In 6 von 7 Spielen waren sie bei 139 Rushing Yards oder dann sogar deutlich mehr. Jahmyr Gibbs hat die beste Rush Success Rate mit 64%. Montgomery ist auf Platz 9 mit 55%. Wer will diese zwei Irren positiv gemeint stoppen? Und ich sehe es tatsächlich nicht. Ich sehe es nicht.
Ja, das Problem ist, und deswegen sage ich aber, dass sie Paroli bieten können. Ich glaube schon, dass sie es ein Stück weit können. Und mit ein Stück weit meine ich, wenn es halt dann wenigstens nur einer von beiden hat oder nur einen Touchdown irgendwie zulassen. Weil ich glaube tatsächlich, dass sich die Lions vielleicht ein Stück weit mehr darauf verlassen werden. Wir haben es gesehen letzte Woche. Das lag natürlich auch an den Turnover. Mittlerweile sind die Lions das zweit- oder drittbeste Team, was Turnover betrifft. Lag natürlich auch ein Stück weit ein bisschen an letzter Woche. 10 und die Packers haben 7 Turnover mit der Defense kreiert. Dementsprechend glaube ich schon, dass da Jared Goff und die Lions vielleicht, wie es in ihrer DNA drin ist, natürlich mehr auf dieses Run-Game geben. Und die Packers aber sehen Passing-Game bei den Lions wenig. Und wenn wenig, dann sicher und gute Entscheidungen von Jared Goff und Co.
Aber hat ja bei den Titans genau auch nicht geklappt. Und die haben eigentlich auch eine gute Defense.
I know.
Es gab ja kein Passing-Game de facto.
Genau, aber aufgrund der Feldposition. Und ich glaube, genau da liegt die Chance bei den Packers, dass sie mit einer wieder soliden Passing-Defense die Lions zumindest mal limitieren können. Und ich glaube, das muss ja das erste Ziel sein. Weil wenn die Lions auch im Passing-Game so wenig wie sie werfen, so wenig Yards wie sie machen, es sind ja immer trotzdem Completions, ich glaube, der Jared Goff die letzten 3 Spiele immer mindestens 80% oder was, da musst du ihn ja limitieren. Und ich glaube, dass das wirklich eine Chance sein kann für den Green Bay Packers gerade in einem Heimspiel.
Das ist halt, in Woche 12 letztes Jahr war das so. Lass sie laufen, macht eure Rushing Yards, macht von mir auch ein paar Touchdowns, aber da hatte Goff, wenn du dich erinnerst, das war dieses Horrorspiel mit 3 Fumbles, wo Green Bay dann einen Touchdown draus gemacht hat, aber 3 Ballverluste von Jared Goff. Green Bay hat die meisten Takeaways, also die sind durchaus solche Ball-Hunter, müssen ja nicht immer Fumble sein, kann auch eine Interception mal sein, dass Goff da mal einen Fehler macht. Und da ist vielleicht eine Hoffnung, dass du wirklich Jared Goff das Leben zur Hölle machst, ist zuletzt selten passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Der hatte jetzt auch schon, hat auch schon 4 Fumbles in dieser Saison. Also der kann schon auch mal das Bällchen verlieren. Und da ist so ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung, oder wäre aus meiner Sicht die Hoffnung für die Packers, dass es so wird, wie damals in Woche 12, das waren 29-22, wo die Zahlen auch alle für die Lions waren, weil die da schon eine gute Offense hatten, aber die Packers halt dann opportunistisch für sich genutzt haben. Und das ist so meine Hoffnung. Lasse laufen, macht ruhig euer Späßchen. Aber wenn Goff dann Ball hat, dann kriegt er Druck, dann verliert er den Ball und dann sind wir da und dann nutzen wir es auch aus.
Ich muss übrigens noch sagen, ich glaube, ich habe vorhin das Wort Differenz vergessen, weil du das jetzt bei Takeaways gerade gesagt hast. Ich meinte bei Detroit +10 Differenz und bei den Packers +7 Differenz. Ich habe nur Turnover gesagt, glaube ich. Und das rührt daher, dass die Packers eben da in den Takeaways spitze sind und die Lions halt aber mittlerweile eben auch. Frage an dich, glaubst du mit dem Spiel aus der vergangenen Woche, dass wir bei den Lions jetzt auch diese dritte Phase des Footballspiels noch mehr beachten müssen? Die Packers ist ja auch Special Teams immer ein Thema. Ist ja, das für dich ein größeres Thema in dieser Begegnung oder ist es halt jetzt einfach, das war jetzt bei den Lions vor allen Dingen eine Woche mal richtig gut, war davor jetzt nicht schlecht und die haben sich auch mal wieder was einfallen lassen, immer mal wieder in den letzten Jahren, was Special Teams betrifft, auch da nicht, also oder sagen wir mal sehr solide agiert. Aber glaubst du, das könnte mit ein Zünglein an der Waage sein, wenn du sagst, ansonsten aus Packers Defense wird es halt so schwer, muss dann Special Team funktionieren?
Also ich sag
oder
mal
ist
so,
das einfach nur ein Momentaufnahme?
In knappen gewesen? Spielen ist es gut zu wissen, dass du das hast mit deinen Special Teams. Also es sind halt einfach 3 Units, die funktionieren bei den Lions. Das kann man einfach so sagen. Das schadet nicht, ob du nochmal so ein Spiel wie gegen die Titans, lag aber auch ein bisschen an der Dummheit der Titans. Sorry für die
voll
deutliche deswegen Analyse,
aber es lag schon. Das ist ja diese Gefahr, die ich meine, ne? Also, dass du sagst, du hast es gesehen, dass du es kannst, aber man muss ja gucken, gegen wen und warum. So, und die Frage, ob es gegen die Packers halt auch klappen kann.
Gut, ne? Zu wissen, dass du es hast, dass du es gar nicht zwangsläufig brauchst, aber dass du es hast, das haben sie jetzt gegen die Titans gezeigt, weil, also ich glaube, die Lions brauchen sich auf nichts anderes verlassen, außer ihre Offense im Moment. Alles andere ist Quatsch, dafür ist diese Offense viel zu gut, viel zu dominant, viel zu physisch, viel zu aggressiv, auch wie sie spielen. Viel zu kreativ auch, kann ich noch ein paar Adjektive rausfinden. Du verlässt dich immer auf deine Offense und wenn es dann mal, warum auch immer, stottern sollte, weißt du, okay, Defense, ja, gewinnt das uns ein Spiel, kann passieren, aber jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Niveau, wie wir es wahrscheinlich brauchen würden. Mit den Special Teams, wenn die so spielen, gewinnst du Spiele auch mit den Special Teams.
Mhm. Ja, aber und dann, wie gesagt, ja.
Gern. Bei den Packers ja. Halt, und da habe ich dich vorhin so ein bisschen verbal abgegrätscht, natürlich, wie hast du gesagt, mit gesund sein, gesund bleiben, das ist natürlich das, was noch drüber schwebt, Jordan Love.
Ja.
Ich finde Malik Willis, als der reinkam, hat er das wirklich gut gemacht. Das scheint echt ein passiger Ersatzquarterback zu sein für die Packers, aber trotzdem willst du natürlich eigentlich Jordan Love haben. Also er ist noch Day-to-Day mit seinen Leistenproblemen. Was mir jetzt gehört hat aus Green Bay, er hat selber gesagt, er ist gut, er fühlt sich gut, alles gut, er wird spielen. Ob das dann so ist, heute ist Mittwochabend, wo wir aufzeichnen, aber ich glaube, die Tendenz geht dahin. Aber schauen wir mal, ob das dann, ob er wirklich auf dem Feld dann ist.
Genau, und das Thema ist ja für mich, dass unabhängig von der Verletzung so ein bisschen die Verlässlichkeit so ein Stück weit weggegangen ist. Wir reden immer noch von den Packers, rein in den Statistiken, 9. Passing Offense, 5. Rushing Offense. Aber ich hatte so das Gefühl, dass da ja diese Offense, die so unberechenbar daherkam, mit diesen ganzen jungen Receivern und kein Nummer 1 Receiver und was wir da nicht immer alles sagen, dass das ein bisschen abhanden gekommen ist, auch wenn die Statistiken immer noch gut aussehen. Und da bin ich gespannt, wie das gegen die Lions sein kann, bei denen wir immer gesagt haben, Passing Defense, Secondary, immer wieder viel Rotation gewesen in den letzten Jahren und braucht ein Stück weit, sieht auch gut aus. Und deswegen glaube ich das, dass das Zünglein an der Waage Jordan Love werden wird, so blöd das klingen mag, weil Quarterback ist ja eigentlich immer der
richtigste Mann. Ja, muss es aber wahrscheinlich auch sein. Ich glaube tatsächlich auch, dass es da hinausläuft oder darauf hinausläuft, weil ich gehe schwer davon aus, dass die Lions auch ohne Hutchinson blitzen werden. Mhm. Gegen Blitz ist es nicht, dass der Love da katastrophal spielt, aber er macht halt auch da seine Fehler. Also wenn er geblitzt ist in dieser Saison, 4 Touchdown-Pässe bei 5 Interceptions. Wenn er nicht geblitzt wurde, 11 Touchdown-Pässe bei 4 Interceptions. Also er hat auch viele Interceptions ungeblitzt, aber macht halt mehr fürs eigene Team dann. Ja. Ich denke, dass die Lions das angehen werden, ihn da blitzen werden. Natürlich fehlt da ein Aiden Hutchinson, keine Frage. Deswegen machst du wahrscheinlich sogar, könnte ich mir vorstellen, dass du noch mehr blitzt, um einfach Druck auf Love zu bekommen. Wenn Hutchinson dabei wäre, bräuchte es wahrscheinlich gar nicht, weil er es alleine macht in der Form, in der er war. Ohne Hutchinson blitzt du Love wahrscheinlich, oder? Damit er keine saubere Pocket bekommt. Und dann macht er halt Fehler. Weil er macht ja selbst einen sauberen Pocket-Fehler.
Korrekt. Vor allen Dingen, wenn er auch questionable und angeschlagen ist. Wenn er aus der Pocket rausrollen muss und er damit Probleme hat, dann kann das natürlich auch, Stichwort fester Stand, Quarterback, wenn er den Ball wirft, auch ein Thema werden. Ne? Also so oder so, es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum dieses Spiel das Topspiel sein wird. Und für alle, die uns auf der DAZN-Plattform sehen auch, deswegen Frage an dich, glaubst du, die Detroit Lions machen noch was? Maybe?
Ja.
Yeah, we will see. Dan Campbell hat bei der Pressekonferenz auf die Frage seine Hände hier so auf die Brust gelegt und gesagt, yeah, the GM Brent Holmes was there, maybe. Yeah, we will see. Glaubst du, da kommt noch was?
Ja.
Die Line?
Also ich glaube, das war nicht gespielt, dass sie irgendwas noch machen. Das.
Ich fand das so süß, wie er reagiert hat einfach. Das war lustig.
Und sie müssen ja auch was machen. Ich fand, jetzt war es ganz gut ohne Herr Hutchinson. Aber nochmal, die Titans waren wirklich ein laues Lüftchen. Ja, die Vikings zuvor hat es auch dann funktioniert, aber war es auch schon knapp. Deswegen, ja. Ich meine, du kriegst eh keinen 1-zu-1-Ersatz, haben wir jetzt oft genug thematisiert. Aber diese Line muss, glaube ich, einfach noch stärker sein, weil du hast vorhin auch mal kurz angesprochen, die Secondary ist halt so ein bisschen wild. Ich bezeichne es mal so als wild. Die kann einen super Tag haben, dass sie, weiß ich nicht, 3 Interceptions pflücken, aber es kann auch das genaue Gegenteil sein. Die haben auch schon fast 1500 Receiving Yards von Wide Receivern zugelassen. Nur Baltimore hat da mehr zugelassen. Und wenn wir bei Jordan Love schon gesprochen haben, jetzt haben wir ihn sehr kritisch gesehen, wegen seinen Fehlern. Er kann es halt schon auch mit diesen Receivern. Ja, also ja. Deswegen wäre es, glaube ich, schon gut, an der Line auch noch was dazu zu bekommen, um einfach dauerhaft Druck zu machen, wie es halt sonst mit Hutchinson der Fall war. Und das kann ohne Hutchinson so ja nicht sein. Also ist ja logisch.
Man kann sich für dieses Spiel genau das nur wünschen, dass diese Unberechenbarkeit mit den jungen Receivern und Jordan Love eigentlich wieder so selbstverständlich daherkommt. Und dann könnte das links und rechts ordentlich knallen. Ja, das würde ich mir auch tatsächlich für... Ja, total. Das würde ich mir auch tatsächlich für den Kommentator dieses Spiels in unserer NFL Endzone wünschen, die ab 18:30 ja wieder läuft. Ein gewisser Christoph Stadler wird das in der Konferenz kommentieren und dann haben wir das Ganze ja auch noch als Einzelspiel auf der Plattform. Also das Game of the Week kommt ja nicht von ungefähr.
Mit, ich glaube, Flo Berrenberg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich glaube, der dürfte sich auch schon freuen. Wenn du sagst, dass ich es bei uns in der Endzone habe, dann wird das so sein. Vertraue ich dir als Master of Ceremony. Ich freue mich so oder so, auch wenn ich es nicht gemacht hätte.
Ich könnte dir jetzt auch einfach ein anderes Spiel sagen, in der, dass du dich darauf vorbereitest und am Sonntag überrascht wirst. Aber.
Also ich weiß, dass ich im späten Slot aktiv bin, deswegen weiß ich, dass da viele gute Spiele sind.
Ja, ich meine es so gelesen zu haben. Ja. Also wird ein Kracher. Und am Ende, letzte Frage, der Gewinner dieses Spiels, auch wenn wir dann natürlich noch 50% der Regular Season vor uns haben, der Gewinner dieses Spiels gewinnt auch die Division für dich?
Nein, es sind die Lions, die sie gewinnen werden.
Okay. Okay.
Also, gut. Die gefallen mir zu gut.
Ja.
Es gibt eine einzige Sache bei den Lions, wo ich mich frage, sind die nicht schon zu gut zum jetzigen Zeitpunkt? Das ist die einzige Sache bei denen. Und halt Hutchinson, aber ich glaube, da machen sie noch was. Sind sie jetzt schon zu gut? Das ist mein einziges, in Anführungszeichen, Problem.
Ja, das Problem, ja, da kommen wir noch zu einem anderen Team. Merkt ihr diese Frage, wenn wir über die AFC West sprechen?
Okay. Ja, okay, dann beantworten wir es da. Okay. Und dann, glaube ich, lassen wir es Game of the Week sein, oder? Und gehen zur NFC East. Und haben da die Washington Commanders mit 6-2. Die Philadelphia Eagles, hört, 5-2. Die Dallas Cowboys 3-4. Und die Giants 2-6. In dem Fall machen wir es von oben, weil die Giants holen wir uns gleich noch ins Boot mit Sandro.
So sieht's aus. Ja, die Washington Commanders. Du hast es vorhin schon gesagt, die hätten das Spiel eigentlich mal verlieren müssen. Und dann holt Jaden Daniels. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. A, den Ball so tief zu werfen. B, hat er gefühlt, alle Rippen, die er hat, haben ihm wehgetan. Der wurde mehrmals getaped in diesem Spiel und steuert so ein Ding raus. Also wenn es den Begriff Momentum gibt, dann ist der seit ungefähr 5 Wochen mindestens, aber sowas von geparkt bei Washington. Und den haben sie da festgekettet. Dieser Momentum-Typ kommt nicht mehr weg. Die Washington Commanders machen weiterhin Spaß und haben mal wieder gezeigt, auch wenn sie vor Probleme gestellt werden in einem, darf man glaube ich sagen, nicht gerade spektakulären Footballspiel, wo die Defense tatsächlich auch keinen schlechten Job gemacht hat am Ende des Tages, dass sie da sind. Sie scheinen immer mehr ein komplettes Team zu werden, auch mit dieser Defense, wo wir immer gesagt haben, die muss anfangen, Schritt zu halten mit der eigenen Offense in der Entwicklung.
Das werden sie nicht, aber es sind immer wieder ganz positive Flashes mit dabei. Und weißt du, was mir jetzt beim Schedule-Durchschauen aufgefallen ist, die spielen ja noch zweimal gegen Philly.
Mhm.
Also in Woche 11 ist es Thursday Night Football in Philadelphia und Woche 16 in Washington. Die spielen noch zweimal gegeneinander und da geht's dann, glaube ich, wirklich um den Nummer 1 Seed in der NFC East, also wer sich die Divisionskrone holt und damit direkt in die Playoffs kommt. Weil die Eagles, ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist, also Commanders bin ich völlig dabei, die machen Bock, die werden auch da vorne dranbleiben. Die Eagles, ich weiß gar nicht, wie die jetzt bei 5-2 stehen. 3 Siege in Folge. Okay, witzig, Cleveland, ja. Giants, Bengals. Da muss ich dann auch sagen, das ist so ein bisschen unter meinem Radar gelaufen, weil in diesen 3 Spielen jetzt nicht die Creme de la Creme 12 Punkte pro Spiel zugelassen, der Bestwert. Ist die Defense doch nicht so schlecht, wie sie eigentlich oft aussah. Oder doch?
Scheint so, ja, scheint so. Witzig, dass du das sagst, weil grundsätzlich wollte ich dir nämlich genau die gleiche Frage stellen. Als ich mir das alles so angeguckt habe und dachte, okay, die Eagles, ja, zweitbeste Rushing Offense, um mal mit der Offense anzufangen. Ja,
das schaut alles so sind gut
wir,
aus und ich finde
es
gar nicht
irgendwie
so gut.
Gewohnt. Und rein statistisch sieht's top aus und wenn man dann zuguckt, dann sagt man, das ist so ein bisschen das Chiefs-Gefühl. Ja, okay, die
so
haben gewonnen.
So dolle war es gar nicht.
So dolle war es gar nicht, ja. Das ist schon sehr interessant. Ich glaube, dass das den Eagles tatsächlich auch ein Stück weit gut tut. Ich meine, wenn es uns zwei Dullis so geht, dann geht's vielleicht auch ein paar Leuten mehr so. Aber die Defense ohne Spektakel, wenig zulassend, die machen ihren Job und die Defense nutzt Feldpositionen sehr, sehr gut, gerade auch gegen die Cincinnati Bengals. Das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen, sah nach einem richtig guten Football-Team aus. Aber du hast damit absolut recht und das tut den Eagles gut, mal aus dieser medialen Nummer raus zu sein, hey, vor ein paar Jahren warte noch im Super Bowl, ihr müsst jetzt mal, Jalen Hurts muss liefern und wenn es nicht läuft, Sideline, bla bla bla. Das war am Anfang der Saison auch leicht so. Aber ich habe das Gefühl, seit Woche 3 schwimmen die mit, gewinnen ihre Spiele und profitieren davon, dass die Washington Commanders so viel Spektakel machen in dieser Division, dass die sagen, hey, wir sind aber noch hinter euch. Wartet mal ab, wir kommen nämlich noch zweimal. Und dann schlagen sie zu. Also das finde ich schon sehr interessant. Bin ich absolut bei dir.
Ja, vor allem diese zweite Halbzeit gegen die Bengals. Bengals werde ich nachher kurz noch was sagen. Die Woche ist nicht gut gealtert aus meiner Sicht. Die zweite Halbzeit war schon beeindruckend. 10-10 zur Halbzeitpause, dann 27-7 in der zweiten Halbzeit. Und ich finde auch Jalen Hurts wirkt seit der Bye-Week sicherer bei tiefen Bällen. Ich habe mal nachgeschaut. Seit Woche 6, 67% seiner Pässe, 10 oder mehr Yards, bringt er an. Davor war er bei 49%. Pässe zwischen 10 und 19 Yards seit der Bye-Week ist er bei 83%. Da war er davor bei 58%. Und Pässe dann über 20 Yards, also wirklich tiefe Pässe, ist er jetzt bei 44% und davor 27%. Also scheinbar ist es wirklich so. Klar, Devonta Smith, AJ Brown sind wieder da.
Wollte gerade sagen, ja.
Aber Jalen Hurts mit diesem Passspiel mit Kellen Moore, er wirkt für mich da seit der Bye-Week sicherer. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber der Eindruck ist positiver für mich bei Jalen Hurts.
Es ist für mich so ähnlich wie bei den Falcons auch, weil ich finde, oftmals macht man sich es als Team oder auch Berichterstatter zu leicht und sagt, AJ Brown und Devonta Smith sind wieder da. Er muss ja vorher den Ball aber auch werfen. Natürlich fangen die vielleicht mehr diese 50-50-Bälle als jemand anderes. Keine Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie haben ja auch ein bisschen was angepasst. Sie haben Saquon Barkley dazu bekommen als einen wirklich verlässlichen Running Back, wenn er in Normalform ist. Die waren ja immer im Rush gut, aber gefühlt waren das die Jahre davor immer 4 Running Backs. Ich denenke an einen Boston Scott, der trotzdem irgendwie gefühlt 8 Touchdowns in der Saison gemacht hat. Und dann gab es noch 3 weitere. Und jetzt haben sie diesen Nummer 1 Typen, was Jalen Hurts einfach auch in der, glaube ich, in diesen Abläufen im Playcalling total hilft, dass er sich auf jemanden einschießen kann im positiven Sinne, der da bei ihm in der Shotgun oder im Backfield eben steht. Dazu macht die O-Line gefühlt ja eh schon seit Jahren immer einen guten Job. Auch ja, das hat auch am Anfang der Saison so nicht so gut ausgesehen. Ja. Genau, das war am Anfang der Saison eben auch ein bisschen das Thema, auch sehr verbessert. Insgesamt glaube ich echt, diese Bye-Week und dass diese Playmaker wieder da sind, hat ihnen geholfen, aber sie haben halt auch ein bisschen Zeit gebraucht, wie bei den Falcons auch, dass das ankommt. Und dass Jalen Hurts, das haben wir bei Lamar Jackson auch immer gesagt, Jahre zuvor, auch im Passspiel gut sein kann, das zeigt, da finde ich jetzt auch immer mehr. Also mit denen wird zu rechnen sein, weil ich glaube, dass die den Commanders mit ihrer Passing-Offense dann eben und der Defense der Commanders durchaus wehtun können und dann könnte sich das Ganze in der NFC East nochmal drehen.
Kann definitiv passieren. Ich bleibe dabei bei den Eagles. Ich hatte vor der Saison relativ hoch, traue dem Braten aber immer noch nicht, weil ich weiß nicht warum, ich traue dem Braten einfach nicht, aber es ist einfach Fakt, 5-2. Du brauchst dich für Siege nicht entschuldigen in der NFL. Die 2 Spiele gegen Washington werden diese Division entscheiden, weil ich habe mal ganz kurz das nächste Programm der Dallas Cowboys aufgeschrieben. Wir haben ja schon kurz gesprochen, dass jetzt gegen die Falcons spielen, dann gegen Philly, gegen Houston und dann in Washington. Also Cowboys sind für mich raus. Mach ich's kurz und schmerzlos.
Okay. Ja, ich hätte jetzt nämlich gerade noch gesagt, ich kann mich erinnern, die Eagles letztes Jahr auch im Spiel Cowboys und Niners waren es dann, glaube ich, wo die den Faden verloren haben, so ein Stück weit hinten raus.
Aber da nicht hat gegen diese Cowboys.
Nummer angefangen. Aber ja. Ja, was machen wir mit den Cowboys, Christoph? Schlechtesten Spiele in der Jerry Jones-Ära, höchste Heimniederlage in der Jerry Jones-Ära, nur in fitten Vierteln gut. Die waren gegen Baltimore krachend hinten, haben es dann nochmal spannend gemacht vor einigen Wochen. Jetzt gegen San Francisco eigentlich genau das Gleiche. Das Laufspiel ist nicht vorhanden. Rico Dowdle krank oder nicht krank, eigentlich völlig egal. Es funktioniert nur CeeDee Lamb und das auch nur bedingt. Der ist gefühlt auch immer sauer, hatte jetzt, glaube ich, gegen die Niners sein allererstes 100-Yard-Game überhaupt in dieser Saison. Letzte Saison waren das, glaube ich, 9 oder was. Ich tue mich da echt schwer, weil wir sagen natürlich die Defense mit den Verletzungen, aber es ist mir zu leicht, alles auf Micah Parsons zu legen, der natürlich auf jeder Position in der Defense spielt und jeder Seite gefährlich sein kann.
Wir haben ja gerade schon gesprochen mit der Vorschau für die Falcons. Die Offense ist einfach Mist. Das geht nur Prescott Lamb, das ist Mist. Ich sag sie aus den 4 Spielen, die gehen 3-8.
Krass.
Ich sag bei den Cowboys nicht mehr, das ist keine gute Mannschaft einfach. Da muss man sich verabschieden. Die gehen 3-8 meines Erachtens.
Und dann der große Umbruch nach der Saison, weil in der Saison hört man, werden sie nichts
machen. Glaube ich auch nicht. Die werden genauso weiter eiern.
Leider, ja. Muss man sagen. Sehr viel Potenzial. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da können wir eigentlich weitermachen, weil das ist die Gefühlslage. Also, wer die Spiele gesehen hat, das ist zwischen, hey, cool, cooles Play, gute Flashes und dann im nächsten Moment, die haben sich einfach aufgegeben. Also, nee. So kommt's an. Ja, also
das ist echt einfach keine Top-Mannschaft mehr. Das muss man so hart sagen. Es tut mir leid für alle Cowboys-Fans. Es ist keine Top-Mannschaft mehr. Das ist einfach Realität.
Schwierig. Vielleicht aber auch nicht schlecht und eine Chance für die Cowboys, dass das mal nicht erst im Januar passiert, sondern halt jetzt schon im Oktober, Übergang November, um dann mal zu realisieren, Leute, wir müssen tatsächlich was ändern. Vielleicht nicht schlecht. Habe ich immer gehasst, wenn es jemand sagt zu mir als härter Mensch, vielleicht ist der Abstieg ja auch eine Chance. Habe ich gehasst. Mhm. Aber ich glaube, bei den Cowboys ist es wirklich bitter nötig.
Ja, die steigen dann ab. Wo können sie hin absteigen? Egal. Ja. Lass uns zu den Giants kommen, die stehen 2-6, da brauchen wir sportlich nicht so viel sprechen, beziehungsweise machen es gleich mit Sandor Platzkummer. Eine Neuigkeit, Jakob Johnson wurde aus dem Practice Squad entlassen, ist im Moment quasi ohne Team, wenn wir aufzeichnen. Mal schauen, was da passiert, ob er dann, weiß ich, doch irgendwie bei den Giants wieder landet. Ich weiß nicht, wie das dann funktionieren soll, aber unter den Umständen wäre er in München nicht mit dabei. Und das soll, glaube ich, auch schon über die Giants reichen, weil wir haben Sandor Platzkummer verpflichtet für die heutige Ausgabe. Flo, Running Back bei Frankfurt und eben ehemaliger Giants-Spieler.
Das Interview.
So, dann haben wir also mal wieder einen Gast und endlich in den fast zwei Jahren Podcast, wenn Christoph und ich alleine sind, geht uns immer was ab. Heute haben wir das alles, Intelligenz und Expertise, denn wir haben den Gast als Athleten auch noch, Football-Spieler der Frankfurt Galaxy und der österreichischen Nationalmannschaft. Angehender Arzt im praktischen Jahr, Anatomie und Orthopädie und NFL-Experte, weil er eben 3 Jahre lang bei den New York Giants war im Practice Squad. Deswegen bist du auch hier, Sandro Platzkummer. Wir grüßen dich ganz herzlich. Servus.
Servus, danke für die Einladung.
Jetzt komme ich mir fast ein bisschen schlecht vor, was du also aufgezählt hast, was ich, was wir nicht haben.
Ja, so ist es.
Das war schon sehr detailreich, muss man sagen.
Ja. Du bist ja in Frankfurt jetzt in der ELF, auch im praktischen Jahr, aber natürlich weltweit im Football bestens informiert. Deswegen bist du auch da und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Das muss man an der Stelle auch mal gesagt haben.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und wir wollen heute ein bisschen, weil eben das eins der zwei Munich-Teams ist, über die New York Giants sprechen. Und du warst ja bei den New York Giants, jetzt müsste ich lügen, waren dann 2 Jahre, 3 Jahre, als du dann vor allem im Practice-Squad warst. Nimm uns mal mit, wie war die Zeit denn bei den New York Giants? Ist ja durchaus vom Namen her eine große Franchise. Und für einen Europäer, glaube ich, auch gar nicht so leicht, da reinzukommen.
Ja, es war eine coole Zeit allgemein. Natürlich geht das Ganze ein bisschen tiefer, wenn ich jetzt mehr ins Detail reingreife. Ich meine, ich habe natürlich viel gelernt, einerseits als Person natürlich auch selber in einem neuen Land zu leben, vieles alleine zu machen und so weiter. Habe sehr viele tolle Leute kennengelernt, seien es jetzt Spieler oder Coaches oder vor allem auch Leute in der Organisation, die auch immer dort arbeiten noch, wie zum Beispiel der Giants Teamarzt, mit dem ich sehr close bin. Logisch. Es war eine mega coole Erfahrung. Also ich habe schon gewusst beim Rüberkommen, natürlich, einerseits bin ich der erste Österreicher, der jemals ohne College Football in die NFL gekommen ist. Überhaupt der erste, aber halt bei weitem der erste, der es ohne College Football gemacht hat oder geschafft hat. Und ich habe schon gewusst, weil es hat einige Spieler, zwar nicht Österreicher, aber halt schon Spieler geben, wie zum Beispiel den Anthony Dablé aus Frankreich oder den Moritz Böhringer, den man vielleicht in Deutschland kennt. Mhm. Die dann nie wirklich Spielzeit bekommen haben. Und ich habe das auch nie verstanden. Ich hab dann immer so einen Grund gesucht und mir gedacht, okay, Moritz Böhringer vielleicht, der hat nur erst 2, 3 Jahre Football-Erfahrung gehabt, vielleicht hat er das Playbook nicht verstanden oder so. Und ich habe immer gedacht, okay, ich spiele seit 20 Jahren Football. Ich habe tatsächlich eigentlich rein Playbook-mäßig rein, was Football-Know-how betrifft, bin ich, glaube ich, zumindest auf meiner Position top gewesen. Und wenn nicht überhaupt im Team. Und dann war halt so ein bisschen interessant herauszufinden, wie das Ganze da drüben läuft. Und ich bin im Team immer super reinkommen, also mit den Spielern, Mitspielern bin ich super auskommen. Das hat mich auch sehr, sehr motiviert eigentlich die ganze Zeit, dass auch im ersten Jahr, wo ich wusste, aber es ist keine Preseason, ich werde in den Spielen keine Chance kriegen, weil ich Österreicher bin. Ich bin jetzt einfach da dabei und bin trotzdem gut aufgenommen worden ins Team von einigen Spielern, die einfach einerseits von den Highlights, die sie von mir geschaut haben oder seien es im Training, einfach Sachen, wo sie einfach, glaube ich, gesehen haben, ich kann spielen, ich habe einen Effort, ich gebe Gas im Feld. Und das haben sie sehr respektiert und von dem her bin ich super aufgenommen worden. Aber mir ist vorkommen, der Coaching-Staff und vielleicht Leute, die ganz oben in der Organisation die Entscheidungen treffen, die waren immer so ein bisschen skeptisch. Da war es immer so, okay, da habe ich schon gemerkt, ich kriege ganz wenige Spielzüge. Ich kriege ganz wenig Vertrauen, was Sachen betrifft. Und es hat dann bis zum ersten Spiel gegen die Jets gebraucht, wo ich dann gespielt habe, um das Vertrauen so ein bisschen zu ändern. Und habe dann eigentlich mit diesem Big Run und eigentlich über perfektes Rating gehabt, rein statistisch war es gut. Natürlich, es war ein Highlight auch noch mit diesem Big Run. Ich habe alle Spielzüge gewusst und so weiter. Da habe ich dann schon so ein bisschen, bin ich dann im Coaching-Staff so ein bisschen reinkommen, dass sie dann mir auch im Training mehr anvertraut haben, auch die ganze Saison über dann im Scout-Team eigentlich alles machen haben lassen und das Ganze ein bisschen leaden. Aber dass man dann wirklich ganz in den Kader kommt, das war dann trotzdem out of reach. Und ich glaube, dass es gar nicht so an der Performance gelegen hat, sondern einfach, sage ich mal, es ist immer ein Risiko für ein Team, glaube ich, einen Spieler, einen, sage ich mal, niedrigrätigen Spieler, der nicht College-Football gespielt hat, einzusetzen. Also ich muss es, glaube ich, so erklären am ehesten. Und ich glaube, es geht vielen anderen Spielern auch so. Es gibt ja noch manche, die drüben sind, denen es ähnlich oder gleich geht. Aber ich bin trotzdem extrem froh, weil ich hab damals gegen die Jets gespielt, ich habe dann das zweite und dritte Preseason-Spiel, wo ich erwartet habe, dass ich mehr spielen würde, dann gar nichts gespielt. Und dann habe ich in meinem dritten Jahr dann doch nochmal auch gegen die Patriots im ersten Spiel, glaube ich, die letzten drei Plays gemacht und wieder zwei Highlight-Runs dabei gehabt bei den drei Plays und wieder gut gespielt gehabt. Und dann habe ich mich da in den neuen Coaching-Staff wieder ein bisschen reingearbeitet. Dann habe ich das Gefühl gehabt, die vertrauen mir jetzt auch mehr. Aber auch scheinbar nicht genug, um mich in Special Teams spielen zu lassen, um mir dann wirklich einen Kader zu nehmen. Mhm. Und von dem her habe ich einfach die ganzen drei Jahre als Lernjahre genommen. Ich habe schon, glaube ich, auch was gelernt. Auf jeden Fall, was Football betrifft, aber vor allem auch, was Leben betrifft. Ich meine, es ist nicht immer fair im Leben, aber in gewissem Sinne bin ich sehr zufrieden eigentlich. Und ich bin auch sehr happy gewesen jetzt. Ich habe es jetzt gerade letztes Mal wieder im Interview beim Nationalteam auch gesagt, es gibt so viele Spieler in der NFL, auch Spieler, die nicht einmal, also die College gespielt haben und trotzdem weniger Spielzüge bekommen in der NFL als wie ich. Also ich habe letztendlich doch, wenn man es hochzählt, vielleicht 25, 30 Spielzüge, vielleicht in dem Bereich irgendwas. Ungefähr fast 10 Runs, glaube ich, waren es ungefähr in 6 Preseason-Spielen, die überhaupt eligible war zu spielen. Und das ist zwar wenig im Verhältnis zu vielen anderen Spielern, aber es ist auch sehr viel im Verhältnis zu sehr, sehr vielen Spielern. Und von dem her bin ich sehr froh darüber, dass ich da so viel mitnehmen habe können und auch natürlich neben dem Football auch sehr, sehr viel mitgenommen habe. Einfach natürlich 3 Jahre in New York zu leben, einiges dort zu sehen. Ich war jetzt im vergangenen Jänner nochmal drüben am Krankenhaus in Manhattan, weil die Teamärzte mich eingeladen haben, dass ich dort einmal ein bisschen Praktikum mache. Und von dem her würde ich mir die Zeit niemals nehmen. Auch wenn ich gewusst hätte, ich würde es niemals schaffen, weil eigentlich habe ich das ja gewusst. Also im Prinzip muss man das eigentlich wissen, wenn man dorthin kommt, okay. Die werden einen nicht einfach so spielen lassen. Aber man weiß es dann doch nicht und man gibt dann einfach sein Bestes.
Ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Das, also erstmal sehr, sehr spannend, die Ausführung zu deiner Karriere dort drüben. Du hast ja, was man so liest, mit 6, 7 Jahren mit dem Football tatsächlich angefangen, dich dafür zu interessieren. Und dann eben nach New York, dieses Giants-Team. Christoph hat es gerade schon gesagt, auch im europäischen Markt damals auch und vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten eine große Nummer. Wie hast du das dann da wahrgenommen vor Ort, die New York Giants in New York zu leben, dieser Hype, der da vielleicht ist oder vielleicht auch nicht mehr ist, auch aufgrund der Leistungen in den letzten Jahren, auch in der Zeit, wo du im Practice Squad warst. Wie hat man sich das so vorzustellen in den USA, gerade in so einer großen Stadt wie New York, die ja eine Sportstadt ist, neben Basketball auch ein zweites Team mit den Jets etc. pp. Baseball auch noch natürlich.
Ja, in gewissem Sinne. Einerseits, die Giants sind schon Household Name, die kennt jeder in New York. Andererseits kümmert es nicht jeden in New York, weil in New York, wie du schon gerade gesagt hast, es gibt alles in New York.
Zu viel.
Es gibt alles und viele Leute interessiert Football dann gar nicht so und die sind dann auch gar nicht so dahinter, die kennen trotzdem die Giants. Aber natürlich auch, wenn nur 10% von New York sich für die Giants interessieren, sind es 1 Million Leute. Und
das stimmt, ja.
Und das merkt man. Und vor allem, was ganz auffällig immer war, ist, dass die Fans, also die New York Fans, die wollen Erfolg, die erwarten Erfolg, weil es New York ist, weil New York ist ja eine der tollsten Städte der Welt, hat ja den Ruf dazu und teilweise stimmt es ja auch. Und jeder, der dort wohnt oder in der Gegend wohnt, erwartet nur das Beste. Und es gibt ja die Yankees, die sind ja wirklich jahrzehntelang schon, ich glaube, die Besten im Baseball. Und die Giants waren es ja auch zeitlang. Die Giants waren zeitlang auch sehr, sehr gut, haben 4 Super Bowls schon gewonnen. Und zwei, ich meine, das ist schon 10 Jahre her, oder? Ein bisschen mehr, 15 Jahre inzwischen. Aber damals den Tom Brady geschlagen und so weiter. Und deswegen sind die Erwartungen einfach extrem hoch. Und die Fans haben so einen Druck. Also ich habe das Glück, dass ich, wie gesagt, sehr wenig gespielt habe. Und das, was ich gespielt habe, war gut. Und deswegen bin ich kriege immer wieder mal Nachrichten so, auch jetzt nach dem Nationalteam, wenn irgendein Giants-Fan wieder scheinbar das Nationalteam jetzt verfolgt hat, weil ich da spiele und mir dann geschrieben hat, hey, freut sich, dass ich trotzdem noch ballen kann und die Giants haben einfach einen riesen Fehler gemacht und so weiter. Das, so eine Nachricht kriege ich gefühlt jedes Monat. Aber gleichzeitig ist mir auch bekannt, ich kann ja viele Spieler auch bei den Giants sehr gut und habe auch mitverfolgt und mitbekommen, wie das Ganze so läuft, wenn man halt nicht gut spielt. Also wenn man, sagen wir mal, als Starting Quarterback, Starting Running Back, ganz egal, wenn man viel am Feld ist, dann wird viel verlangt von einem. Und wenn dann mal irgendwas nicht passt, dann ist man gleich einmal der Buhmann. Also ich möchte jetzt aktuell nicht der Daniel Jones sein und in New York leben. Ich glaube, dem geht's momentan mental nicht so gut. Und es gibt auch viele andere Spieler, die auch schon weggegangen sind aus dem Grund, weil sie gebuht werden, wenn sie aufs Feld gehen, weil sie einmal einen Ball gedroppt haben. Also das ist wirklich extrem. Und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, weil gefühlt jetzt, wo ich in Frankfurt war, auch davor in Tirol, man hört das nur ganz wenig. Also man kann sich kaum vorstellen, dass wenn man jetzt 1, 2 Drives hintereinander puntet und mit Offense nichts zusammenbringt, dass dann die Heimmannschaft schon Buhen anfängt und was weiß ich, wenn man gegen die Dallas Cowboys spielt, auf einmal Dallas Cowboys chantet. So. Das ist schon crazy und das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Und das ist auch jeden Fall, also ich sage mal, New York Fans verdienen sich ja auch, dass man gut spielt. Es ist die NFL, man kriegt Millionen gezahlt. Wenn man spielt, dann sollte man auch gut spielen, aber man muss halt auch mit diesem Druck umgehen können und den kriegt man auf jeden Fall von New York Fans.
Weil du es gerade angesprochen hast, Daniel Jones ist natürlich das große Thema, weil er gerade daheim im MetLife Stadium jetzt nicht wirklich den offensiven Output hat. Du kennst ihn ja noch. Was ist er für ein Typ? Ist es ein Typ, der damit umgehen kann? Weil ich glaube, es ist schon was anderes, wenn du jetzt, gar nicht böse gemeint, in Arizona nicht so gut performst, ist einfach was anderes, als wenn du in New York bei den Giants nicht so gut performst. Wie kennst du ihn? Wie hast du ihn eingeschätzt? Wie geht er damit um in der jetzigen Situation?
Ja, also wie gesagt, mit meinem letzten Jahr, wo ich gespielt habe, 2022 oder wo ich noch dort war, sind wir in die Playoffs gekommen. Da war Daniel Jones, das war das Vertragsjahr.
Das Contract-Jahr, genau, ja.
Genau. Das heißt, wie sind wir jetzt, ich habe ihn jetzt im Jänner schon gesehen, wo ich dort war, aber ich habe jetzt nicht mehr viel mit ihm geredet, seitdem natürlich ich nicht mehr bei den Giants bin. Von dem her weiß
du kennst quasi das jetzt, High. Du kennst das High von Daniel Jones und nicht das Low gerade, High. Ja, okay.
Genau, aber ja, in gewissem Sinne, er ist auf jeden Fall, er ist ein ultra netter Typ, also absolut nicht abgehoben, ist immer der Erste, also der trainiert hart und gibt Gas, also ist auf jeden Fall eher so, es erinnert mich an mich selber ein bisschen, weil ich manchmal so sehe, also der tendiert dazu, zu viel zu trainieren als zu wenig, also eher, dass er ins Übertraining kommt, als dass er einmal ein Training ausfallen lässt und so ist mir oft gegangen, man muss ihn, glaube ich, oft abbremsen, einfach, dass er, glaube ich, dann, wie gesagt, in der Reha jetzt nach dem Kreuzband nicht zu viel gemacht hat und so weiter, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Also auf jeden Fall in vielerlei Sicht einer, den man haben möchte als Quarterback. Und das ist auch der Grund, warum er 6. Jahr dort ist, weil eigentlich alles an ihm passt, Personality und so weiter, Work Ethic. Aber ich glaube einfach, ich weiß nicht, ob es grundsätzlich er ist oder ob es dadurch kommt, dass er eben so viel Pressure kriegt und dann immer mehr Druck von den Medien und von den Fans bekommt, dass er einfach keine Confidence mehr hat. Mhm. Und jeder weiß natürlich, dass wenn einem die Fans, aber vor allem die eigenen Coaches oder der eigene GM, der zwar jetzt nicht mehr der ist, der ihn gedraftet hat, aber trotzdem, wenn die nicht an einen glauben, dann ist es ganz schwer, auf das Feld zu steigen und zu performen und einfach zu sagen, hey, fuck it, ich spiele jetzt einfach, weil ich bin immer nur der Shit, so. Das glaubt
er. Glaubst du dran? Also glaubst du dran, dass die Verantwortlichen dran glauben? Ganz blöd gefragt. Man sieht ja Brian Daboll auch mal so an der Seitenlinie, wo er dann auch wieder so nachvollziehbarerweise frustriert ist. Glaubst du, dass es wirklich mit Daniel Jones auch langfristig weitergehen wird?
Nein, ich glaube es nicht. Also ich glaube, dass er woanders eine Chance kriegen wird und man sieht es ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, bei den Heimspielen spielt er viel schlechter als bei den Away-Spielen. Man kann sich mal so die Statistiken anschauen, glaube ich.
Schon sehr auffällig, das ist, ja.
Das ist auffällig und ich glaube, und das sind nur Giants-Fans. Jetzt ist die andere Frage, ich bin mir eigentlich fast sicher, also darf jetzt nicht offiziell sagen, was ich da weiß, aber
darf schon, klar. Gar kein Problem für uns.
Also es gibt, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber es gibt gewisse Leute in der Organisation, die viel zu sagen haben, die jetzt auch nicht der Owner sind, aber die nicht an ihn glauben und inzwischen sage ich mal, gerne jemand anders spielen lassen würden, weil sie sonst glauben, selbst den Job zu verlieren. Das ist halt in der NFL so.
Ja, klar.
Und wenn wenn man so weit ist, also wenn ihr jetzt ganz egal wo spielen wird und einfach das Gefühl habt, so, der will mich gar nicht da, der lässt mich nur spielen, weil ich halt so und so viel bezahlt kriege und mehr mich eigentlich nicht auf die Bank setzen kann, wenn ich so und so viel bezahlt bekomme. Das ist wie wenn ich in Europa jetzt mit Abstand den besten Vertrag habe von allen Spielern und dann schlecht spiele, dann muss man mich trotzdem flach spielen lassen. Aber dann, wenn einfach dieser Chemistry nicht mehr passt zwischen Coach und Spieler, dann ganz egal auf welchem Level, ich glaube selbst auf in der zweiten österreichischen Liga, wenn der Coach mit dem Spieler, vor allem in Quarterback, das die wichtigste Position ist, nicht auskommt, dann wird es nicht funktionieren. Und von dem her, ich glaube, dass der Daniel Jones nochmal eine Chance kriegen wird beim anderen Team. Das ist meine Meinung. Also ich glaube, dass er, wie auch Geno Smith war ja mal bei den Giants zum Beispiel, der spielt jetzt bei den Seahawks gut und startet dort schon seit längerer Zeit, ich glaube 3 Jahre jetzt schon, ich weiß nicht wie lang. Der war ja früher bei den Giants und hat nie einen Shot gekriegt, den wollte niemand dort haben. So und das passiert in der NFL so oft und ich glaube, dass der Daniel Jones vielleicht beim anderen Team wieder die Confidence irgendwie zurückbekommen kann und performen kann. Also so, das wünsche ich ihm auf jeden Fall, weil er eben der Typ ist, der er ist.
Ich bin ja immer so, Christoph kennt das, der Daniel Jones Verteidiger tatsächlich.
Auch Believer, sag's zurück, du bist Believer, nicht nur Verteidiger, du bist eigentlich Believer. Du bist Daniel Jones.
Ich verteidige es halt immer, weil mir, vor allen Dingen, wir kriegen es ja hier mit als deutscher Broadcaster in der deutschen Berichterstattung, NFL-Erstattung, aber natürlich auch, wenn wir in der Recherche sind über, was weiß ich, die US-Kollegen bei ESPN, sei es oder andere Themen, dass da immer sehr, sehr viel und sehr schnell kritisiert wird. Ich finde es das interessant, dass du das auch sagst, weil er ja natürlich auch noch einen Vertrag gerade erst vor kurzem unterschrieben hat, der ein bisschen Geld kostet. Und dann bringt mich das zu einer Frage, glaubst du auch Thema New York, die jetzt dann nach München kommen, dass da das nochmal kritischer gesehen wird als im außerhalb New York-Bereich? Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass die Fans das sind. Aber würdest du das auch in der Medienberichterstattung so sehen? Hat man ja auch mitbekommen natürlich. Sind ja auch immer die gleichen Leute, die dann über die Teams berichten.
Also meinst du, dass es in München jetzt noch mehr rauskommen wird, oder wie?
Nee, sorry, dass sie nach München kommen. Die ursprüngliche Frage ist, die Berichterstatter in den USA sind ja auch immer die gleichen, die um ein Team herumschwänzeln. Ist das in New York noch kritischer als bei anderen Teams in der NFL? Mhm. Und im Vergleich zur deutschen Berichterstattung, weil wir immer sehr schnell auf Quarterbacks uns einschießen, wenn ein Team nicht gut spielt. Das muss man ehrlicherweise ja auch sagen.
Naja, ich meine, rightfully so, weil Quarterback ist halt die wichtigste Position und meistens, also man kann theoretisch, wenn man will, alles auf den Quarterback schieben, oder? Wenn der Run nicht funktioniert, kann ich sagen, ja, weil der Quarterback nicht gut wirft. Deswegen spielen sie nur den Run, oder? Also man kann immer
theoretisch sagen. Das ist aber eine Running Back-Aussage, oder? Das ist eine klassische Running Back-Aussage.
Der Quarterback ich sag gleich, man kann es auf dem Running Back, kann man auch vieles schieben, aber nicht alles. Auf dem Quarterback kann man theoretisch alles schieben.
Ja, das stimmt.
Muss man nicht, aber kann man. Also ich folge halt den ganzen Giants-Fanpages noch. Ich habe nichts jetzt entfolgt, seitdem ich nicht mehr spiele bei den Giants, habe ich trotzdem die ganzen Fanpages noch überall drauf. Und da sehe ich halt, was da halt immer so kommt. Und ich sehe halt auch die Kommentare von vielen Fans und so weiter. Und das ist, finde ich, schon sehr auffällig, dass, wie du sagst, dass sie sehr kritisch sind und dass da natürlich, ich weiß nicht, wer dann damit anfängt, aber es gibt immer mehrere Seiten dann, mehrere Pages und mehrere Reporter und so weiter, die dann sagen, ja, das und das und das ist passiert und das habe ich jetzt gesehen und jetzt schauen wir mal die Statistik an. Und immer mehr glauben dann irgendwann dran. Und ich glaube, dass dann, also es gibt ja meinen Ian Rappaport und die ganzen Leute, die jetzt über die ganze NFL berichten, nicht nur über die Giants, die haben ja auch ihre Connections, die kennen halt Leute von da und dort und die müssen sie ja nicht immer nennen, aber wenn die haben ihre Leute aus New York, denen sie vertrauen. Und wenn die ihnen sagen, schau mal, die sagen alle das, dann berichtet das halt auch so. Und von dem her, glaube ich, ist das jetzt schon so tief drinnen, dass die ganze NFL schon so ein bisschen in dem drinnen ist. Und wenn Daniel Jones jetzt eine Interception wirft, nachher wird es wahrscheinlich fast auf jeder NFL-Memes-Page wieder aufscheinen und dastehen, der schlechteste Quarterback in der NFL oder sowas. Also das ist ja wirklich extrem.
Gab es ja gerade erst auch im Zusammenhang mit dem Left Tackle, den Daniel Jones dann wiederum in Schutz genommen hat und das auf seine Kappe genommen hat, ne? Nur mal zur Aktualität im Spiel gegen die Steelers, wo es dann noch zu einem Sack kommt hinten raus. Also ja, zeigt dann natürlich auch den Charakter von Daniel Jones, aber grundsätzlich ist eine gewisse Grundlage für die Kritik natürlich da, keine Frage, hat der Christoph vorhin schon gesagt.
Hast du denn überhaupt noch Hoffnungen für die Giants in dieser Saison? Ich meine, die kommen als Favorit nach Deutschland, weil die Panthers halt einfach klare Außenseiter sind. egal in welchem Spiel. Aber hast du noch Hoffnungen für die Giants in dieser Saison? Weil defensiv sind ja Ansätze da, die Offensive ist als große Problem. Ist also die Frage für dich als Running Back, wenn dann Saquon Barkley drin wäre im Team, wird es wahrscheinlich besser ausschauen. Hast du Hoffnungen für deine Giants? Ich sage jetzt einfach mal deine Giants.
Ja, also drei Dinge. Ding Nummer eins ist, ich glaube, dadurch, dass der beste O-Liner mit Andrew Thomas, der Left Tackle, eigentlich verletzt ist, und der wirklich einer der besten in der Liga ist. Und der ist out for season mit der Lisfranc-Injury. Nachher jetzt mit einem jungen Runnerback, der zwar sehr gut ist und auch mir vom Stil sehr gut gefällt, der ist sehr schnell, sehr Speedback und so weiter. Und dann hat er halt noch Malik Nabers und ein paar Receiver und so, aber ich glaube nicht, dass es rein vom Talente und vor allem jetzt mit der Confidence, die er, wie gesagt, er jetzt momentan hat, auch wenn sie jetzt ein Backup starten würden, wird es nicht so schnell dann besser sein können, wenn überhaupt. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt von 2 und 6 auf potenziell, ich weiß nicht, 9 und 7, sagen wir, da dürften sie nur mal ein Spiel verlieren, um nur in die Playoffs zu kommen. Ich glaube nicht, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und Nummer zwei ist, sie könnten jetzt in, sag ich jetzt mal, Best-Case-Szenario alles verlieren, dass sie dann einen hohen Draft-Pick haben. Aber da kommt der dritte Punkt. Die Giants, oder eigentlich kein Team in der NFL, kein Coach wird absichtlich verlieren. Keiner will verlieren. Und meistens ist dann so, dass die Giants doch, ich meine, die Defense ist sehr stark, die D-Line ist stark, Dexter Lawrence ist der beste Defensive Tackle in der Liga. Und sie haben schon eine Chance, also ich glaube nicht, dass sie, wie gesagt, so viele Spiele noch gewinnen werden, aber ich glaube schon, dass sie noch ein paar gewinnen werden. Und dadurch, dass sie noch ein paar Spiele gewinnen werden, allein schon das Matchup in München ist ja eigentlich eins, das, ich glaube, die Panthers sind schon eher schlechter als die Giants.
Ja, darf man, glaube ich, schon sagen.
Ich glaube, dass einfach dann die Giants eventuell, wenn es also eigentlich dann Pech wäre, dass sie dann vielleicht wieder, ich weiß nicht, 5 und 12 sind oder so nach der Season und dann aber eigentlich genau wieder so weit oben sind, dass man dann wieder eigentlich so einen mittelmäßigen Draftpick nur hat und dann eigentlich wieder diese ganze Situation nicht addressen kann. Weil selbst wenn sie einen Quarterback holen wollen, weil sie Daniel Jones nicht vertrauen, ist die Frage, wer ist dann halt noch da, wenn sie dann Pick Nummer 10 sind oder höher.
Ja, das ist ja immer so das kleine Gambling. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, wie ihr zwei das seht, wenn man das gerade natürlich mit der Stütze Defense so ein Stück weit sieht, habe ich auch schon oft gesagt, sie waren ja in vielen Partien häufig nah dran und haben es halt dann doch nicht gewonnen. So, und das ist das Spannende, finde ich, bei den Giants, weswegen ich mich auch auf dieses Munich-Game sehr freue. Klar, die Panthers sind kein Gradmesser. Nichtsdestotrotz, glaube ich, steckt bei den Giants schon insgesamt viel mehr drin, als es im Outcome aussieht. Aktuell. Auch wenn sie die Spiele verlieren. Das klingt vielleicht blöd, aber das ist so eine Gefühlslage, die da bei mir mitschwingt.
Mit Sicherheit, ja.
Bist du denn in München beim Spiel? Triffst du alte Kollegen dann in München? Hast du überhaupt die Zeit dazu? Du hast ja wirklich einen hehren Job auszuüben. Nicht so zwei Dullis wie wir.
Ey, mein Wochenende habe ich schon frei. Und also ich werde schon Samstag rausfahren. Ich bin am Samstag Nachmittag schon dort. Ich werde mit Sicherheit mit ein paar Leuten da treffen und dann Sonntag bin ich auch im Spiel. Also auf jeden Fall.
Ah, cool. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Christoph, verhaften wir ihn jetzt schon mal für unsere Sendung eventuell an dem Sonntag. Ja, das nochmal sehen, ja. Nicht abgesprochen mit irgendjemandem aus unserer Redaktion, aber ich glaube, dass wir werden uns auf jeden Fall sehen. Freuen wir uns drauf. Und dann gehen wir auch, natürlich lassen wir dich dann nicht gehen, ohne einen Tipp. Also die Frage stellt sich vielleicht nicht, aber nichtsdestotrotz, Munich Game, wenn du da bist, was glaubst du, wie geht's aus?
Ich sag 13 zu 6.
Hau, Heidewitzka doch.
Ich hoffe, du bist ein ganz miserabler Tipper.
Man muss auch dazu sagen, ich meine, ich glaube in München, sie haben den Rasen jetzt, glaube ich, verbessert, weil man darf nicht vergessen, gerade in Deutschland oder ich meine, auch in Amerika, im Norden vor allem, aber halt im November ist der Rasen, da ist die Sonne so schwach, da ist der Rasen nicht mehr gut. Da rutscht man dann oft sehr. November ist auch meistens sehr feucht. Und man hat es ja damals gesehen, wo die Buccaneers in München gespielt haben, es sind alle herumgerutscht. Man hat es auch jetzt gesehen im Spiel, was war Eagles gegen Packers in Brasilien. Also diese ganzen Fußballfelder sind nicht gemacht für diesen Extrem, für diese Cuts beim Football. Die sind nicht genau dafür gemacht. Und die Spieler sind zumindest was anderes gewohnt. Und ich glaube, dass das einfach der Offense immer zu schaffen macht. Das ist halt wie so, immer wenn es ein Regenspiel gäbe oder wenn es ein rutschiges Spiel ist auf einem schlechten Feld, dann hat die Defense einen Vorteil, weil die Offense nicht abgestimmt sein kann. Vor dem her, allein schon deswegen glaube ich, dass es eher Low-Scoring-Spiel wird. Aber sie haben in München, glaube ich, das ist jetzt ein Halb-Hybrid-Rasen, da haben sie ein bisschen jetzt eine Kunstrasen reingemacht. Von dem her könnte es besser sein.
Schauen wir mal, wie das wird. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dann zumindest 3 Touchdowns sind und ein verschossener Extrapunkt und eine vergebene Two-Point-Conversion, damit wir wenigstens ein bisschen was in der Endzone haben beim 13-6. Das sei mal dazu gesagt. Ja, also schauen wir mal. Ja, sehr schön.
Wunderbar, Sandro. Lieben Dank dir für deine Zeit auch.
Sehr gerne, sehr gerne. Danke für deine Zeit.
Danke, danke. Dann sehen wir uns und dir ganz, ganz viel Erfolg und bis spätestens zum Munich Game dann. Giants gegen Panthers. Danke dir.
So, dann vielen Dank an Sandro. Dann sehen wir uns hoffentlich in München und wir machen weiter mit der AFC East. Da haben wir Buffalo 6-2, Miami 2-5. New England 2-6 und die New York Jets 2-6. Und ich glaube, da können wir es relativ schnell machen und ein paar News dazu geben. Bei den Patriots, Drake May ist noch im Concussion-Protokoll, wenn wir aufzeichnen. Gegen die Titans würde dann Jacoby Brissett starten. Wollen wir hoffen, dass Drake May es trotzdem vielleicht schafft. Ich glaube, er war als Limited Practice, was zumindest das Fenster so ein kleines bisschen aufmachen würde. Miami ist Tua zurück und bei den Jets ist die Saison zu Ende. Ich glaube, da können wir schon kurz sprechen. Das Team, diese Franchise ist ein Witz.
Ich wollte tatsächlich, Sandro, weil wir es ja gerade eben im Talk hatten, noch die Frage stellen, wer ist Nummer 1 in New York von der Wahrnehmung, aber durch seine Antworten
vergessen.
Hat
man es eigentlich schon gegeben. Ja.
Genau, man hat es zwischen den Zeilen schon ganz klar vernehmen können. Ja, Saison ist durch. Du hast es ja auch am Sonntag in der Endzone mehrmals gesagt.
Furchtbar.
Sie fahren das Ding an die Wand. Da bringt auch ein Cayenne-Pfeffer-Drink, der verjüngen soll, von Aaron Rodgers nichts mehr.
Das ist so ein...
Ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll, weil da können wir es echt kurz machen.
Ich habe einen Punkt, weil, und das ist das Auffällige. Was haben wir immer gesagt? Diese Defense ist ja gut. Und du kannst Robert Saleh entlassen. Das finde ich völlig legitim. Wenn du sagst, das passt im Lockerroom nicht mehr, wir sind mit ihm zufrieden, darfst du das machen. Ob das dann so ablaufen muss, dass dein Owner das entscheidet, weiß ich nicht. Aber du kannst den Trainer entlassen. So, und jetzt ist aber das Problem, was mir damals schon nicht gefallen hat, diese Promotion, nenne ich es mal, von Jeff Ulbrich, dass der jetzt der Interims-Headcoach ist und eigentlich ja Defensive-Coordinator ist und jetzt das einfach in Anführungszeichen schleifen lassen muss, weil er halt andere Sachen jetzt hat. Und das verstehe ich nicht, dass man dann jemanden hochzieht und du hast eigentlich keine Lösung als Defensive-Coordinator. Sprich, er macht es in Personalunion. Das siehst du im Moment. Das funktioniert nicht. In den letzten 3 Wochen haben die über 28 Punkte pro Spiel zugelassen, ist Platz 17, also immer noch okay. Davor waren sie aber halt Platz 5 mit 17 Punkten pro Spiel. Kassieren einfach 10 Punkte mehr und die Offense kann das nicht kompensieren. Und das hängt für mich ganz klar damit zusammen, dass Jeff Ulbrich viel zu sehr Headcoach sein muss und sich nicht mehr um die Defense hauptamtlich kümmern muss. Und das verstehe ich bei so Trainerentlassungen nicht. Dann hab doch einen Plan B. Und das ist für mich kein Plan B, einfach deinen Coordinator zu promoten.
Ja, das
und deine beste Unit kaputt zu machen, in Anführungszeichen.
Ja, das wirkte so, wirkt jetzt im Nachgang mit dem, was du gesagt hast, so ein bisschen wie eine Handlung aus der Emotion heraus, ne? Dass man jetzt einfach was ändern muss und sich irgendwie einen Effekt wünscht am Ende des Tages. Witzig ist aber, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, die Defense ja eigentlich letzte Woche war jetzt nicht so schlecht, da war es ja wieder ein bisschen andersrum. Dan Orlovsky hat es auch nochmal.
Die Patriots, die waren auch so
ja, absolut, natürlich, klar.
Also.
Aber ich finde es trotzdem einen witzigen Fakt. Mehr als 20 Punkte gemacht, kein Turnover gemacht mit der Offense. Weniger als 250 Total Yards zugelassen und in der NFL-Geschichte, wenn diese drei Dinge eingetreten sind, haben 750 Teams ihre Spiele auch gewonnen und eins nicht. Die und das Jets. Waren eben jetzt die Jets. So, und das zeigt auch, dass selbst wenn die Offense mal, selbst wenn die Defense zu ihren gewohnten Möglichkeiten kommt, die Offense dann halt eben auch wieder Quatsch ist. Aber gut. Ja. Und umgekehrt. Und die alles Division. Umgekehrt. Und ich finde es schade, weil die wir haben mit der Rodgers-Verpflichtung vor 2 Jahren und dann auch was in der Defense gemacht haben. Wow, was für eine geile Defense. Garrett Wilson, spannender Rookie damals, bla bla bla. Alles tatsächlich das Potenzial an die Wand geworfen. Ja, leider. Das
passt eigentlich auch wunderbar zu AFC East, weil da sind die Bills durch, oder? Brauchen wir nicht lang diskutieren. Die ist entschieden. Ja,
fertig. Fertig. Ja. Die sind so erwachsen und die anderen drei eben überhaupt nicht.
Ja.
Spannend wird nur sein, wie die Dolphins jetzt dann noch kommen mit Tua wieder, ob das insgesamt wieder besser wird.
Dann gehen wir in den Süden. AFC South, die Houston Texans 6-2, die Indianapolis Colts 4-4, die Jacksonville Jaguars 2-6 und die Titans 1-6. Die letzten beiden Teams können wir, glaube ich, wegmachen, weil bei Jacksonville Christian Kirk mit Schlüsselbeinbruch jetzt Saison aus. Der war ja durchaus so ein Trade-Kandidat. Wir haben darüber gesprochen. Brian Thomas ist an der Brust verletzt, ist questionable, ist day-to-day laut Doug Peterson. Ja, bei den Jaguars gehen auch die Lichter aus, oder? Da wird es eher darum gehen, vielleicht noch wirklich jemand zu traden, was zu holen an Kapital.
Ja, haben sie jetzt ja auch schon gemacht mit Cam Robinson, haben wir schon vorhin drüber gesprochen. Und Brian Thomas, nur Vollständigkeit, 2 bis 4 Wochen könnte es auch dauern. Also das ist dann auch nochmal ein Ding. Die Nummer ist durch.
Aber ich glaube, es gibt noch die Chance, dass er spielt am Wochenende, oder?
Echt, ist das so?
Ja, okay. Weil er ist Day-to-Day laut Doug Peterson.
Ah ja, okay.
Also
okay.
Brust ist halt schwierig einzuschätzen. Es kann halt auch länger dauern. Aber er ist noch als questionable. Also die Chance ist wohl noch da. Ich rechne nicht damit, aber sie ist wohl noch da.
Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Auch für Tennessee beide können wir eigentlich ausklammern. Ja, das Spannende wird nur sein, ob Indianapolis nochmal an die Texans rankommt, oder? Ja. Und das jetzt nämlich eben mit Joe Flacco als neuem Starting Quarterback, wo Shane Steichen, der Head Coach, gesagt hat, wir benchen Richardson, aber wir glauben trotzdem an ihm. Ja, aber wir glauben eben jetzt auch, dass mit Joe Flacco die Chance auf die Playoffs am höchsten ist. Und das ist ja das, was irgendwie gefühlt alle Experten, übrigens auch wir im Podcast schon besprochen hatten. Wenn sie das Gefühl haben, dann müssen sie es jetzt machen, weil das Passing-Game mit Richardson, auch wenn er mutig ist und beim Scramble sich nach vorne schmeißt und die First Downs holt und alles cool, auch kein schlechter Spieler, überhaupt nicht, aber für mich die richtige Entscheidung, und da wird es halt eben spannend sein, ob man dann an Houston nochmal rankommt mit einem guten Pocket-Passer an dem Ende des Tages.
Also sportlich ist es komplett nachvollziehbar. Ich weiß ja nicht, ob die Richardson jetzt verbrennt oder ob er daraus lernt, weil der hatte halt eh schon so wenig College-Spiele. Das war ja das Thema bei ihm im Draft, 24 College-Spiele. Jetzt hat er, glaube ich, 10 Starts in der NFL. Auf der anderen Seite ist es im Moment gute Spielpraxis, die er bekommt. Was, glaube ich, noch reingespielt hat, auch wenn sie es verneint haben, dass er sich da hat auswechseln lassen und danach dann sagt, er war da müde. Ah, oh, das kommt im Locker-Room nicht gut an. Also da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Vielleicht tut's ihm tatsächlich ganz gut, mal ein bisschen sich zu setteln, hinter Flacco sich das anzuschauen. Für die langfristige Entwicklung bin ich trotzdem gespannt, weil jetzt ihn zu benchen ist schon tough, muss man ehrlicherweise sagen. Aber sportlich kann ich es verstehen. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich die Eier gehabt hätte, als Shane Steichen das dann so zu machen. Weil er auch gesagt hat, ist jetzt keine langfristige, also ist eine langfristige Nummer mit Flacco. Nicht so eine Woche.
Nee, dass man mit Joe Flacco die Saison bestenfalls beendet und bestenfalls halt eben mit einem Playoff-Run. Es aber nicht heißt, dass Richardson verbrannt wird. So hat das zumindest gesagt, also er hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber so hat das verlauten lassen. Aber genau, aber ob das dann, wird spannend sein, was mit dem Anthony passiert und ob sie eben an die Houston Texans nochmal rankommen. Die stehen 6-2, haben aber den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Jetzt Christoph, Stephon Diggs, Kreuzbandverletzung, Saison aus. Und Nico Collins ja schon seit einigen Wochen nicht dabei. Tank Dell war zwischendurch mal verletzt. Das ist, Joe Mixon war ja auch das Run-Game eine Zeit lang raus. Und trotzdem steht man 6-2, aber das ist der nächste Nackenschlag, auch wenn DeMeco Ryans sagt, dass Diggs ausfällt. Das wird uns jetzt nicht so krass, übersetzt man das, nicht so krass stören oder nicht so beeinflussen in unserem Spiel.
Also das Wichtige ist, Nico Collins kann dann frühestens in Woche 10 zurückkommen. Wenn der da wäre, würde ich auch sagen, ist bitter mit Diggs, aber der war letztes Jahr auch nicht da. So, dass jetzt 2 fehlen, deine Nummer 1 und deine Nummer 2, ist schon hart. Und jetzt kommt das, was wir vor der Saison ja auch in der Preview zum Beispiel angesprochen haben. Da haben wir durchaus diese Tiefe gelobt auf den Receiver-Spots. Jetzt hast du eben einen Tank Dell, größere Rolle, Robert Woods, Xavier Hutchinson und John Matchy. Jetzt bin ich gespannt, wer da aufsteigt in der Hierarchie, zumindest bis Collins wieder zurückkommt. Und wenn das nicht gleich funktioniert, haben die Colts mit Flacco, glaube ich, eine Chance, dann nochmal anzukommen. Sonst würde ich nämlich schon sagen, die Texans holen sich die Division. Aber das wird jetzt eine spannende Woche, wie sich das zeigt. Ich weiß gar nicht, gegen wen spielen denn die Texans? Hilft mir schnell.
Ich wollte nur nochmal mitgeben, letzte Woche gab es ja dieses Duell, ne? Und da hat Houston ja gerade so gewonnen. Kommt dann ganz drauf an, wie es ist. Houston spielt gegen die New York Jets, Thursday Night Football.
Ah, richtig, stimmt.
Also in ein paar Stunden. Und Indianapolis spielt dann ganz am Ende oder fast ganz am Ende des Wochenendes in Minnesota bei den Vikings Sunday Night Football.
Genau, gegen die Vikings. Ja, schwierige Aufgabe für die Colts. Aber ja, nach der Woche können wir vielleicht nochmal ein klares Bild uns machen, wenn die Texans 7-2 gehen und die Colts 4-5, ist es mir egal, wer dann Quarterback ist, dann gewinnt das Houston.
Sieht so aus. Auf jeden Fall könnte es da nochmal spannend werden. In der AFC North wird es zumindest an der Spitze spannend. Hätten wir vor der Saison natürlich alles so predicted. Aktuell sieht es da so aus, die Steelers stehen 6-2, dahinter die Baltimore Ravens mit 5-3. dann die Bengals mit 3-5, die immer noch so rumdümpeln, und die Cleveland Browns mit 2-6, die jetzt mit Jameis Winston die Baltimore Ravens geärgert haben, also den zweiten Saisonsieg eingefahren haben. Nichtsdestotrotz wird es da, glaube ich, nicht mehr in eine Richtung gehen, wo man sagt, hoppala, mit den Browns müssen wir rechnen. Die Defense hat endlich mal ihren Sieg bekommen, muss man ja so sagen.
Ich habe mir bei den Browns den Schedule mal angeschaut, der ist gar nicht so völlig abwegig, aber die müssen halt alles gewinnen, deswegen ist doch wieder abwegig.
Jetzt hör auf. Mach den Leuten keine falsche Hoffnung.
Nee, da muss schon viel sein. Aber er ist nicht komplett abwegig, weil du eben noch Divisionsduelle hast. Aber klar. Du müsstest gefühlt, du darfst vielleicht eine Niederlage dir noch erlauben.
Und das genau, ist und das schwierig. Wird schwierig. Das könnte auch eben so ein Winston-Effekt, wenn ein neuer Quarterback mal spielt, jetzt gewesen sein. Das sieht in der nächsten Woche vielleicht schon wieder ganz anders aus, auch wenn die Ravens da ja ein paar falsche Entscheidungen getroffen haben, muss man auch ehrlicherweise sagen. So, die Cincinnati Bengals stehen 3-5. Da bin
lass den Part
nicht
mehr machen. Ich tue genau, Buße, deswegen. Hatte sie letzte Woche auf Platz 3 in meinem AFC-Ranking und muss sagen, das war ja absoluter Quatsch. Diese Bengals, die gehen mir so auf die Nüsse.
37 verloren übrigens gegen die Eagles, wollte ich nochmal mitgeben.
Was war natürlich der Fall? T. Higgins war wieder nicht mit dabei. Und dann war vorher schon klar, das Spiel werden sie verlieren, wenn T. Higgins nicht mit dabei ist. Burrow braucht Higgins und Chase. Mit ihm sind sie 3 Siege, 2 Niederlagen. Also Higgins, 3 Siege, 2 Niederlagen. Klingt jetzt auch nicht so geil, aber das sind 355 Total Yards von den Bengals. Ohne ihn sind es 3 Niederlagen. Also da gab es gar nichts zu holen. Sind es 275 Total Yards. Also doch mal deutlich weniger an Total Yards in einer Partie. Diese Offense ist nur mit Chase und Higgins für Burrow funktional. Ansonsten kannst du sie in die Tonne kloppen. Ah, die Bengals, die machen mich so wütend. Jetzt gebe ich auf. Das war's mit den Bengals. Ich hätte ein anderes Team nennen sollen letzte Woche.
Ja, Haken dran.
Ja.
Schau mal lieber an die Spitze. Da wird's zu einem Zweikampf kommen. Die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens dann. Aktuell die Steelers vorne. Und da will ich mir eigentlich nur mal mich selbst beweihräuchern lassen oder von Christoph Stadler beweihräuchern lassen. Das sieht doch mit Russell Wilson nicht schlecht aus. Ich hab's doch gesagt, auch nach einer Woche, mein Freund.
Da verschlug ich mich gleich.
Ja. Das sah doch gut aus. Also ich meine, klar, es waren die Giants, aber es sah doch gut aus.
Ja, es waren die Giants, genau. Und damit möchte ich das Plädoyer abschließen. Jetzt haben sie Bye Week, aber die dicken Kartoffeln, die kommen noch, die Steelers kommen aus der Bye Week raus und spielen, wo habe ich sie dann, in Woche 10 ja dann, gegen die Commanders. Da redet ihr dann, da können wir die Steelers dann reden. Okay. Dann bin ich bereit, über Wilson zu reden.
Dann machen wir das. Aber stand jetzt eben Führender in der AFC North und wohl ein Top-Team. Über die Defense haben wir oft genug gesprochen. Und dann aber die Ravens, das beste Team der NFL, haben wir noch vor 2 Wochen gesagt. Und jetzt verlieren die gegen die Browns. Schwierig, aber ich glaube am Ende des Tages vielleicht nur ein Ausrutscher.
Ja.
Viel interessanter wird sein, Christoph, jetzt gegen die Broncos, wo viele sagen, die Top 2, Top 3 Defenses gegeneinander. Da bin ich gespannt, welcher Quarterback da besser funktioniert. Ich meine, der zweifache MVP gegen den Rookie Bo Nix.
Also diese Niederlage gegen die Browns war so dumm. Nach 5 Siegen in Folge lässt du dir von den Browns die Butter vom Brot nehmen, aber viel zu viele Drops. Also Bateman teilweise ein katastrophal, dieser lange Pass. Ja, von mir aus schaut er da in die Sonne oder die ist tiefstehend, was auch immer. Fang den blöden Ball. Hamilton muss diese Interception einfach holen, dann gewinnen sie es auch. Stattdessen droppt das. Natürlich macht dann Jameis Winston den Game-Winning-Drive mit dem Touchdown. Natürlich, da passt alles zusammen. Aber ich glaube, das war ein Ausrutscher. Und die Broncos sind jetzt schon ein Härtetest. Marlon Humphrey könnte bei den Ravens zurückkommen mit der Knieverletzung. Mal schauen, ob der kommt. Und für Lamar werden, glaube ich, viele Blitzes kommen. Also die werden viel blitzen, die Broncos, weil die halt viel blitzen. Lamar ist aber gut gegen den Blitz. Das wird so ein Matchup sein, wo ich sage, wer sich da durchsetzen kann, hat eine sehr, sehr gute Chance, dieses Spiel dann eben auch zu gewinnen, weil ich glaube, die Broncos sind nicht chancenlos. Trotzdem würde ich da auf die Ravens setzen.
Ja, gehe ich mit. Ich bin vor allen Dingen da genau auch gespannt, welcher Quarterback eben mit dem Pass Rush besser umgeht, denn die Broncos haben auch die zweitmeisten Sacks der Liga, auch wenn wir darüber sprechen. Auch für die Broncos ist es der erste richtige Prüfstein. Da werden wir übrigens in der Endzone dann nochmal genauer drüber sprechen, über diese Partie, könnt ihr euch schon drauf freuen. Die Frage wird nur sein, können die Broncos Lamar Jackson, Derrick Henry so limitieren, dass man vielleicht anderweitig zuschlagen kann? Und wie wird das Passing Game und auch das Laufspiel der Broncos die sehr gute Defense der Baltimore Ravens beeinflussen? Also die sind irgendwie so in vielen Statistiken nah beieinander in den Top-Bereichen dieser Liga. Das könnte ein Spitzenspiel werden am Sonntag um 19 Uhr ist der Kickoff.
Derrick Henry braucht noch 54 Rushing Yards, um die 1000 voll zu machen. In Woche 9. Also,
ja.
Ich meine, machen wir uns also nichts vor, die Broncos Defense ist gut. Gerade gegen den Pass richtig gut. Gegen den Lauf ist es solide. Die werden Henry nicht stoppen können. Vielleicht können sie diese Urgewalt so ein bisschen, ich nenne es mal, einbremsen. Das traue ich ihnen durchaus zu. Dann ist aber halt das Problem, dass Lamar Jackson halt gut spielt. Ich habe schon gesagt, mit diesem Blitz-Heavy-Ansatz, Tampa hat es probiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Der hatte 3 Touchdown-Pässe. Lamar spielt einfach dann stark, egal was da auf ihn zukommt. Natürlich ist es spannend, weil du bei den Broncos mit Pat Surtain halt einen hast, der Flowers aus dem Spiel nehmen kann. Das, glaube ich, ist definitiv möglich. Und dann ist die Frage, ist Deontay Johnson gleich ein Faktor?
Ja, wird spannend sein, denn der war ja offiziell angeschlagen. Man weiß nicht, ist es so ein Devante Adams angeschlagener Oberschenkel gewesen oder ein richtiger? Ja, das kann man noch nicht beantworten, ob er den Trade da dementsprechend so forciert hat. Aber auch wenn wir sagen, boah, ja, sportlich Deontay Johnson jetzt bei den Ravens vielleicht nicht unbedingt gesehen, nichtsdestotrotz gibt er ihnen ein Upgrade und eben dann auch wieder Möglichkeiten für Safe Flowers. Und ich bin da total bei dir. Ich glaube echt, dass das im Passing Game auf beiden Seiten übrigens entschieden wird, denn Laufverteidigung Broncos gut, Laufverteidigung Ravens beste. Das wird genau das Thema sein. Und auch wenn die Broncos, ich glaube, siebtbeste Laufdefense haben, das wird schon sehr interessant werden. Definitiv.
Also Deontay Johnson, ich bin da sehr gespannt, weil ich davon ausgehe, dass er spielt. Ehrlich gesagt, für die Breite, weiß gar nicht, ob du da unbedingt gebraucht hättest. In der Spitze hätte es vielleicht sogar noch einen besseren gebraucht. Wobei, sie spielen ja eh nicht so viel 11 Personal, am wenigsten sogar, weil sie halt ihre 2 Tight Ends einsetzen. Also mit 3 Wide Receiver sieht man sie eh sehr, sehr selten.
Das ist ja die Frage, ist er aktuell in der aktuellen Form, in der Deontay Johnson ist, der bessere Rashad Bateman?
Das ist so, eben so die Frage. Ne? Ich fand jetzt Bateman vor 2 Wochen eigentlich ganz gut. Letzte Woche war es jetzt nicht so dufte. Aber du kannst da vielleicht auch ein bisschen spielen, weil Flowers ist die Nummer 1. Ja, für die Breite, glaube ich, hilft er dir. Nochmal, du hättest nicht unbedingt gebraucht, weil es jetzt kein Top-Top-Top-Receiver ist, aber er macht jetzt für den Preis auch nichts kaputt, würde ich behaupten.
Total.
Und dadurch, dass er manchmal ein bisschen dievenhaft ist, ich glaube, das wird im Baltimore-Locker-Room nicht passieren. Die werden ihn einnorden und am Ende spielen sie eh viel 12 Personnel. Da sind sie eh das beste Team nach EPA. Das ist ihre Identität. Ist wurscht, ob dann Deontay Johnson kommt oder nicht. Du brauchst einen Likely Andrews, der wieder besser in Form ist. Und da bin ich sehr gespannt, ob die Broncos da in irgendeiner Form mithalten können. Du hast gesagt, ist er dann bei euch in der Endzone ein Thema
am Sonntag. Die Broncos Defense vielleicht. Die Frage ist, wie die Offense dann agieren wird. Und damit gehen wir dann auch rüber zur AFC West, wo die Broncos ja drin sind. Aktuell auf dem 2. Platz mit 5-3. Und du hast auch gesagt, mein erster Übergang wäre gewesen, apropos Diva und apropos, hättest du das unbedingt gebraucht. Die Kansas City Chiefs führen die AFC West an. Dahinter die Denver Broncos 5-3, dann die Chargers 4-3 und die Las Vegas Raiders 2-6. Hättest das unbedingt gebraucht, deswegen, weil die Kansas City Chiefs Josh Uche per Trade geholt haben. Den Pass Rusher der New England Patriots. Kam für mich sehr überraschend, muss ich sagen.
Also hatte ja Patriots Chats am Wochenende in der Endzone und war schon überrascht. Josh Uche inactive, gab keine Verletzung, also ist er healthy scratch oder wie man dazu sagt. Also er ist gesund und spielt aber nicht. Da dachte ich, okay, da kommt noch was. Die Chiefs hatte ich nicht auf meiner Uhr, gebe ich auch ehrlich zu.
Null. Aber ja.
Ich finde es ganz gut, dass er jetzt was Neues macht. Ich finde, es waren es eigentlich 1,5 verlorene Jahre mittlerweile bei den Patriots. Vor 2 Jahren wirklich so stark und dann nie das Ganze gezeigt. Brauchen die Chiefs ihn unbedingt? Weiß ich gar nicht. Aber er macht sie definitiv nicht schlechter und die werden ihn auch einsetzen können. Deswegen ja, für die Chiefs. Wieder mal fantastisch. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Die werden halt weiter immer besser. Also die Defense eh schon wieder deine beste Unit und die wird mit Uche definitiv noch besser, weil du Optionen oder eine Option mehr hast. Ja, diese Defense wird sie wieder weit bringen.
Genau das ist es nämlich. Und Josh Uche übrigens, der ja den Patriots immer lange die Stange gehalten hat und gesagt hat, er fühlt sich hier wohl, auch ein sehr, sehr netter Typ, hat vielleicht jetzt mal die Chance, etwas zu gewinnen in dieser Liga. Dementsprechend sehr spannend. Die Frage wird sein, wer kann den Chiefs die erste Niederlage zufügen? Werden es die Bucks sein, Monday Night Football diese Woche oder danach die Broncos und dann die Bills? Wird spannend, wird interessant werden. Du hast es ja vorhin so schön gesagt, die gewinnen einfach, obwohl es gar nicht danach aussieht. Man muss aber auch sagen, in den letzten 3 Spiele sah das insgesamt schon auch mit der Offensive sehr, sehr viel besser aus als noch in den ersten 4 Saisonsiegen, wo alle gesagt haben, warum haben die denn diese Spiele gewonnen? Das muss man ehrlicherweise sagen. Über die Broncos haben wir gerade schon gesprochen, was das für diese Woche bedeutet gegen die Ravens. die AFC West wird safe an die Chiefs gehen. Ja. Die Frage ist nur, was machen wir mit den Chargers noch? Haben die denn noch ein Wörtchen mitzureden Richtung Playoffs mit aktuell noch einem positiven Rekord?
Justin Herbert sah richtig geil aus. Glaube, dass der jetzt auch in dieser Saison endlich angekommen ist. Das Laufspiel wiederum ist dann wieder schlechter. Also irgendwie bei den Chargers bin ich auch noch nicht so ganz auf einen Nenner gekommen, in welche Richtung das jetzt wirklich geht, weil am Anfang war es das Laufspiel, was so brutal gut war, war Herbert zu schwach, passt er überhaupt rein, jetzt ist Herbert, finde ich, wirklich richtig gut, was der dafür tiefe Pässe auch aufgepackt hat, das Laufspiel ist aber nicht mehr so gut. Sie gewinnen gerade auch ihre Spiele, Chargers sind für mich irgendwie im Moment kein Playoff-Team.
Mhm. Okay, haben übrigens auch aber nur vor, ich glaube es war Woche 5, nur knapp gegen die Chiefs verloren mit einem One-Score und nächsten drei Spiele Browns, Titans, Bengals. Sag mal so, da kannst du mal zwei davon gewinnen, stehst du 6-3. Wenn die Broncos mit ihrem Spielplan ein bisschen was verlieren, dann stehst du vor denen, mal gucken. Aber das ist alles
Zukunftsmusik. Problem ist halt, AFC West kommt ein Team sicher in die Playoffs. Richtig. Und dann hast du eine wahnsinnig brutale, wobei, die AFC East können wir eigentlich wegmachen, da ist nur ein Team. Ja, diese ja. AFC North ist halt so ein bisschen die Wildcard. Wie viel kommen da rein?
Ja.
Möglich ist für die Chargers.
Ja.
Total. Und die Raiders nehmen wir raus, oder? Weil dieses Spiel gegen die Chiefs war so abartig dumm, dieses 20-27.
Mahomes, ja, wir hatten ja einen macht eine Stolperstein prophezeit.
Ja. Es war ja eigentlich nah dran. Mahomes macht diese Interception. Und was schaffst du danach? Turnover on Downs vor der Chiefs Endzone. Raiders. Wollt ihr mich das verarschen? Ich bin ausgeflippt. Die ersten drei Versuche, Madison läuft. Das wusste ich, was da passiert. Im vierten Versuch ist dann empty backfield. Da hab ich verstanden, was ist, dass ein Quarterback Draw kommt. Also wie schlecht willst du es denn machen? Gegen diese Chiefs, willst du mich verarschen?
Ja, das. Ich hatte lange das Gefühl, das sieht echt nach dem aus, was wir prophezeit hatten. Das war aber ja. Und das ist so die Raiders-Geschichte. Entscheidende Momente auf und auf dem Feld, falsche Entscheidungen.
Ja, und 17 Giveaways ist halt auch A, der schlechteste Wert und B, halt viel zu viel nach so wenigen Spielen. Also, ja, Raiders sind
durch. Die Nummer ist durch. Haben ja schon einen weggetradet, vielleicht kommt ja auch noch was anderes, hört man ja immer mal wieder. Ja, war mal so unser schneller Flug durch alle Divisionen. Da ist noch sehr, sehr viel Spannung drin, nachdem 50% gespielt haben. Das ein oder andere ist aber durchaus, ja, geht schon in eine Richtung oder auch schon klar. Dein Super Bowl-Tipp?
Mein Super Bowl-Tipp, was hatte ich vor? Also ich muss die Lions ja fast nehmen.
Weiß ich nicht mehr.
Lions Chiefs ist im Moment das Realistischste.
Ja, okay, gut. Alles klar, habe ich dich jetzt einfach mal unvorbereitet.
Ravens Lions. Einer von. Ich bleib bei Chiefs Lions.
Okay, gut. Alles klar.
Heute.
Dann für heute. Morgen sieht das wieder anders aus oder spätestens am Sonntag. Ein paar Stunden noch um 1.15 Uhr. Das ist übrigens ein wichtiger Hinweis, weil noch ist die alte Zeit in den USA vorhanden. Also Thursday Night Football um 1.15 Uhr, die Houston Texans bei den New York Jets zu Gast. Und dann am Sonntag ist alles wieder so, wie wir es gewohnt sind. Heißt, 18:30 startet unsere NFL Endzone. 19 Uhr übernimmt auch Scott Hansen bei uns auf der Plattform mit der Red Zone. Dann haben wir zwei Einzelspiele, Miami at Buffalo, wo wir alle schauen, Tua, wird das jetzt besser? Wird es ein Topspiel oder laufen da die Buffalo Bills auch drüber? Und dann unser Game of the Week, Detroit gegen Green Bay. Und dann haben wir noch zwei knackige Night Games, Christoph.
Genau, Sunday Night Football ist dann Sonntag auf Montagnacht wieder zur Normalzeit, logischerweise, dadurch, dass die Amis dann umgestellt haben, 2.20 Uhr. Mit den Colts und den Vikings. Die Vikings, die wieder an die Erfolgsspur zurück wollen. Die Colts mit Flecko, also hat ein paar Storylines und Monday Night Football um 2.15 Uhr, Montag auf Dienstag. Die Chiefs bei den Bucks, eigentlich ein richtig geiles Spiel. Mal schauen, ob die Bucks das dann mithalten können, ohne Godwin, ohne Evans. Aber mir haben sie auch ohne die beiden ganz gut gefallen am Wochenende. So viel dazu.
Absolut richtig. Und das wird dann auch ein interessantes Spiel werden, denn das ist dann auch zu dem Zeitpunkt der Trade-Deadline im Laufe dann der Nacht.
Das gibt's dann nächste Woche im Podcast. Da müssen wir,
Stimmt. Ja. Da müssen wir noch ein paar siebte Runden hinterher schicken. In diesem Sinne.
Das war's.
Das war's für heute. Vielen Dank, Sandro. Vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Und dann hören wir uns nächste Woche. Spätestens Sonntag, ne?
Endzone. Der DAZN NFL Talk.